Max, wir müssen reden.
Müssen wir.
Also diese ganze Stokelei immer jedes Mal mit diesem Schlüssel. Weißt du was, ich muss mal eine größere Investition. in WMR machen und zwar und einen Flaschenöffner kaufen.
Bitte spendet.
Bitte spendet. 100 Euro Flaschenöffner.
Das ist kein Flaschenöffner, das ist professionelles Aufnahme-Vorbereitungs-Live-Jingle-Equipment. Da kann man ja nicht einfach irgendeinen Flaschenöffner nehmen. Weißt du, das muss ja auch ein ganz besonderer Flaschenöffner sein. Der muss ja audiotauglich sein. Das klingt so, als ob man da jeden nehmen könnte.
Muss aus Gold sein, mindestens.
Der muss aus Gold sein, der muss gut gedämpft sein, der muss.
Nee, was? Das Gold ist doch total. Der muss aus Bitcoin sein.
Aus Bitcoin. Genau. Und obwohl so Bitcoin so wenig, so viel Strom verbraucht, wiegt es ganz wenig.
Genau. Nee, ich finde auch irgendwie mindestens, es soll mindestens eine Haushaltsjahresleistung an Stromkosten ein Bier aufzuöffnen.
So wenig? Achso, ja, pro Mal natürlich.
Ja, genau.
Ja, auf jeden Fall. Darunter geht's nicht. Ja, das ist unfassbar, diese unfassbar effektive Währung, die
Aber lass uns mal nicht über
Bitcoin, lass uns mal nicht über
Bitcoin.
Lass uns über
die letzten zwei Sendungen.
Ja, ja. Lass uns über Alabama reden.
Oh, Alabama, ja. Da ist auch eine Blase geplatzt, ne?
Die Bannon-Blase ist geplatzt.
Ja, also Bannon-Blase.
Ich hab's mir gerade bildlich vorgestellt. Mach das nicht. Nicht vorstellen, wie die Bannon-Blase platzt, bitte. Meinst du nicht, dass die geplatzt ist?
Also so, es ist zumindest, also auf jeden Fall ist die Roy Moore-Blase erstmal geplatzt. Ich glaube, darauf
das auf jeden Fall.
Einigen,
auf jeden
genau.
Fall,
ja. Und damit ist definitiv auch so eine, so eine Realitätsverleugnung, die dort mit aller Macht versucht wurde, aufrechtzuerhalten, die ist halt damit geplatzt. Also ich kann mir das gar nicht so richtig doll vorstellen, weil das ist ja, es ist so absurd, es ist so fucking absurd, wie krass diese Leute, diese ganzen Moore-Supporter über all die Zeit sich tatsächlich vor der Realität haben abschirmen können, also ich würde sagen kognitiv, nicht wirklich von den Informationen, aber sich kognitiv davor abschirmen zu können, einzugestehen, dass sie dort wirklich einfach einen pädophilen, perversen Kinderabuser zum Senator wählen wollen. Also,
und das ist ja fast auch der harmlose Teil. Der Typ ist on tape.
Der hat viele Sachen. Ja.
Der Typ ist on tape, wie er sagt, ja, ab dem 10. Amendment sollte man alles abschaffen. Das sind also sozusagen die, dass Sklaverei verboten wird, die das schwarze Bürgerrecht
Sklaverei haben. Hat fand er ja gar nicht so schlecht eigentlich. Ne? Also,
der fand Sklaverei
hat er
gut.
Gesagt.
Der fand Sklaverei
gut. Das hat er im Video so gesagt, im Interview.
Er hat gesagt, hey, ab dem 10. Amendment sollte alles abgeschafft werden. Das ist das, was Sklaverei verbietet. Er ist der Meinung, dass Frauen sich nicht in öffentliche Ämter wählen lassen dürfen sollten. Er ist der Meinung,
Homosexuelle sollten in den Knast. Das hat er gesagt.
Er ist der Meinung, dass Homosexuelle in den Knast gehören. Er hat gesagt, in einem Interview hat er gefragt, so, ja, Reagan hat ja mal Russland als Land des Bösen bezeichnet. Wie stehen Sie denn dazu? Wir machen ja auch viel Böses, zum Beispiel ja Schwulenehe. Der Typ ist dass solche Menschen existieren, ist eine Schande. Dass solche Menschen antreten für irgendwelche Ämter, ist eine Schande. Dass öffentliche Ämter, dass solche Menschen Kandidaten werden, ist eine Schande. Dass solche Menschen es fast schaffen, gewählt zu werden, ist eine totale Schande.
Er ist ein Rechtsradikaler, keine Frage. Und er ist sozusagen Trump of Speed in gewisser Hinsicht. Aber ganz ehrlich, das ist nicht ein Grund für rechtsradikal denkende Wähler, jemanden nicht zu wählen.
Natürlich
nicht. Das ist etwas, das absolut in deren Spektrum passt. Was mich wirklich, wirklich gewundert hat, ist, dass diese Leute, die dann aber auch gleichzeitig sozusagen für sich immer reklamieren, einen extrem hohen moralischen Anspruch zu haben, ja, dass die halt jemanden wirklich zum Senator wählen wollten, der Hausverbot in der Mall hat, aus der er kommt, aus dem Ort, in dem er kommt, weil er dort Kinder belästigt. Der hat dort Hausverbot in der fucking Mall seiner Heimatstadt.
Ja, der darf nicht in die YMCA, also in die Jugendherberge rein. der darf in Wesen in diverse Einrichtungen in seiner Heimatstadt nicht gehen, weil er so dafür bekannt ist.
Und da frage ich mich, in welchem konservativen Wertespektrum so etwas auch nur annähernd denkbar wäre, jemanden so, also normalerweise, das ist halt das, was auch die Rechtsradikalen immer sagen, dass sie dafür die Todesstrafe fordern, ja?
Das ist eine Todesstrafe für Kinderschänder, also eine so dieser Standardforderung von irgendwelchen, daran hat man die Nazis früher erkannt, dann an dieser Forderung. Und ja, aber es ist ja unser Kinderschänder.
Es ist irgendwie sowieso interessant, wie viele Nazis dann im Nachhinein irgendwie tatsächlich pädophil sind. Ne? Das ist ja auch, da gibt es ja auch so im Umfeld von einem NSU, gab es ja auch so einen Typen, der hat da irgendwie viel Geld verdient mit
Pornografie. Ja.
Also da gibt es ja einige Fälle. So. Aber das ist jetzt, das führt jetzt zu weit. Aber auf jeden Fall, ich kann das nicht nachvollziehen. Also was ist so, also ich glaube, was ist zu den anderen Sachen? Ne? Wenn du da die Moore-Supporter, wenn du zu denen hingegangen bist und hast gesagt, hier, weißt du eigentlich, dass der die Sklaverei gar nicht so schlimm fand? Dann hätten die gesagt, ja, das finde ich aber auch, ja. Und wenn du die anderen Sachen, ja, also ja, alles, was du vorher aufgezählt hast.
Weiß ich nicht, ob die.
Größtenteils, ja, hätten die gesagt, ja. Oder hätten sie gesagt, ja, so würde ich es vielleicht nicht formulieren, aber ne? Also das ist halt alles, das ist irgendwie im Spektrum, sag ich mal, ja, aber wenn du mit denen zu denen hingegangen bist, hast gesagt so, hier guck mal, da hast du ganz viele Aussagen von Leuten, die ja, von Frauen, die ja, als sie irgendwie noch minderjährig waren, irgendwie betatscht hat, dann kriegst du halt zurück so, nein, das ist alles gelogen, das ist alles.
Ja, und er hat sich ja nicht mal sonderlich gut dagegen gewehrt. Also zum Beispiel, zum einen hat das ja nicht geleugnet, sondern zum anderen hat er gesagt, ja, aber ich habe doch die Mutter vorher gefragt, was erstmal schon mal tief über sein Frauenbild, ich weiß nicht, ob du es mitgekriegt hast, jetzt bei seiner Abschlussveranstaltung hat ein alter Kumpel von ihm, der ihm seit eine Geschichte aus dem Vietnamkrieg erzählt. Und zwar war die Geschichte so, dass sie zusammen mit jemand anderen im Vietnamkrieg sind sie in einen Puff gegangen. Und als sie dann in den Puff waren, haben sie gesehen, dass da ja auch viele Kinder offensichtlich dabei sind, die da zur Prostitution gezwungen worden sind. Und dann sind Moore und er wieder gegangen und haben den anderen Typen alleine gelassen. Und er ist am nächsten Morgen wieder zurückgekommen und hatte offensichtlich sich da die Nacht um die Ohren gehauen. Das war die Geschichte von einem Freund von Moore, die darauf hindeuten wollte, dass Moore ja doch kein schlimmer Mensch ist.
Ach so,
weil er nur fast in einen Puff gegangen wäre und seinen Kumpel nicht abgehalten hat, doch dahin zu gehen.
Ah ja. Ja.
Das ist das Beste, was man über den sagen kann.
Und wenn diese Geschichte jetzt wahr ist, ne? Also ja.
Die Geschichte, das hat er auf der weißt du, der hat den eingeladen. Moore hat den eingeladen. Hey, halt doch eine kleine Rede auf meiner Abschlussveranstaltung und stell mich mal in einem guten Licht dar. Und dann hat er diese Geschichte erzählt. Das ist nicht so, dass das jetzt hier irgendwie auf BuzzFeed aufgetaucht wäre und irgendjemand hat gesagt, irgendwer. Das war auf der fucking offiziellen Abschlussveranstaltung.
Hm.
Seine Frau hat gesagt, ja, es gibt ja immer wieder Gerüchte. Wir werden judenfeindlich, aber ich muss euch sagen, einer unserer Anwälte ist Jude. Das hat seine Frau gesagt.
Das seems legit, ja.
Total.
Genau, eine seiner Forderungen ist ja tatsächlich, dass Muslime nicht in den Senat oder überhaupt in keine Häuser gewählt werden
dürfen. In den Kongress war es, ja.
Im Kongress oder sowas.
Wahrscheinlich auch
nicht. Und seine Begründung war, weil man da ja auf die Bibel schwören muss.
Hast du dieses Video gesehen? Ja, ne?
Ja, das war so geil, ne? Wo dann der Moderator sagt so, ja, sie wissen schon, ne, dass man nicht auf die Bibel schwören muss, sondern dass man auch auf alles mögliche andere schwören kann. Und dann so irgendwie so Gehirn ausgeschaltet.
Dieses Video lohnt sich anzusehen. Weil man kann einen Menschen dabei sehen, man kann einen sehr, sehr dummen Menschen dabei sehen, wie er probiert, eine Information zu verarbeiten. Das ist wirklich hardcore. Und vor allen Dingen auch, wie er so reagiert. Nein, das kann doch nicht sein. Also ich habe auf die Bibel geschworen. Dreimal. Genau. Ja, na klar.
Und Donald Trump hat auch auf die Bibel geschworen.
Ja, das war dann seine endgültige Begründung sozusagen, warum es ja alles nicht stimmen kann, dass man auf...
Also das, Kinder, ist ein wunderbares Beispiel
das war
für anekdotische Evidenz.
Das war...
Das ist die Kraft anekdotischer Evidenz.
Weil aber ich das gemacht habe, muss das ja jeder machen. Das war, genau. Wie er so klack, klack. Und dieses, wie er die Augen zumacht und so du mitkriegst, dass da irgendwas gerne rattern würde in seinem Hirn, aber einfach nicht kann.
Aber im Gesetz steht.
Oh Mann, dieser Typ. Ja, also das ist.
Also ohne ganz, Frage. Ganz ehrlich.
Ja. Ohne Frage, das war ein denkbar schlimmer Kandidat. Der war, das war, er ist ein Abziehbild, eine Karikatur eines schlimmen Alt-Right-Republikaners aus dem Süden.
Ich sag mal so, er ist die Karikatur von Donald Trump.
Er ist die Karikatur von Donald Trump.
Let that sink in.
Ja, genau, die Karikatur.
Also,
und zwar keine gute.
Also,
ja, aber.
Also es ist, genau, und da muss man jetzt einfach mal sagen, okay, der hat verloren, ja?
Mhm.
Aber er hat knapp verloren.
Er hat knapp
und
verloren.
Und es ist, und ich habe das heute, ich bin ja heute Nacht irgendwie aufgewacht und habe das irgendwie gelesen und ich dachte nur, also die USA ist da gerade an ihrer zweiten großen Blamage vorbeigeschrammt. Man muss sagen einfach, dass also danach hätte man die USA überhaupt nicht mehr ernst nehmen können. Also wenn dieser Kandidat wirklich in den Senat gewählt worden wäre, dann, ich weiß nicht, also dann ich meine, es ist halt schwierig nach Trump noch irgendwelche Superlative zu finden, aber das hätte nochmal, diese Trump-Geschichte hätte es nochmal wirklich aus den Angeln gehoben. Ich fand den ganzen Vorgang von Anfang an so unfassbar, so unglaublich unfassbar, dass ich da wirklich gezweifelt habe, was da passiert ist. Und dass er überhaupt eine Chance hatte, diese Wahl zu gewinnen, ist nach wie vor immer noch zumindest ein Hinweis eines wirklich, wirklich, wirklich tiefen, tiefen, tiefen Problems in den USA. Dass so etwas passieren kann, ist unfassbar. Weißt du, das war ja nicht mal irgendwie ein guter Demagoge oder sowas. Ja? Das war halt, das ist wirklich menschlicher Schrott. Kann man einfach nicht anders sagen. Also.
Lass mich mal die Geschichte umdrehen. Also Alabama ist ein Staat. Ich weiß nicht, ob du mal die Wahlergebnisse dir für Alabama vorher angeguckt hast, für die letzten Jahre.
Ja klar, das ist ein Red Wing State.
Das ist eine Untertreibung.
Red State.
Das ist, Republikaner sagen, das ist der roteste Staat, den wir haben.
Okay.
Die letzten Wahlen 2014, Jeff Sessions, da sind die Demokraten nicht mal angetreten. Da hat Jeff Sessions mit 97, irgendwas Prozent gewonnen. Wenn Kandidaten gegen ihn angetreten sind, Demokraten, dann haben die so in den 60ern, 70ern gewonnen. Und da weißen Männern haben da regelmäßig die Republikaner um die 90% gehabt. Das ist, und darum sage ich, das ist Bens Ende. Bens Versprechen war, mit seinem scheiß Populismus, er weiß, wie die Basis tickt, er hat Breitbart hinter sich, er kann die Massen bewegen. Wenn dein republikanischer Posten kurz davor ist, kaputt zu gehen, steig auf meinen Populismus auf und ich werde dich retten. Wenn du Gefahr läufst, das gegen einen Demokraten zu verlieren, ich rette dich. Und das war sein Kandidat. Es gab gemäßigtere Kandidaten in dem Rennen von den Republikanern, die alle mit ziemlicher Sicherheit gewonnen hätten. Und der demokratische Kandidat war jetzt keine helle Leuchte. Das ist jetzt nicht so, dass der irgendwie ein totaler Überflieger wäre oder sowas. Das war halt einer, der eigentlich nicht.
Ich weiß gar nichts über den.
Der keine Sekunde. Der hat von vornherein auf verlorenen Posten gekämpft. Das wäre ein Achtungserfolg, wenn der irgendwie 30% geholt hätte oder sowas. Das war absolut, dass das an die Republikaner geht, war gesichert. Das war gar keine Frage. Und dann kommt Ben und sagt, hier, guck mal, hier, ich baue diesen, und er hat diesen Kandidaten von vornherein gebackt. Er hat ihn gebackt als, also zuerst im Vorwahlkampf, da ist ja, hat ja Trump einen anderen Kandidaten gebackt, da hat Ben auf diesen Kandidaten, hat Ben auf diesen Kandidaten gesetzt. Dann hat er Trump überzeugt, so auch nach diesen ganzen Sachen, doch, hat er Trump überzeugt, doch hier, unterstütz unseren Kandidaten und so. Trump ist da voll mit drin, hat ihn unterstützt, hat Robocalls gemacht, hat alles Mögliche gemacht. Er hätte sich einfach raushalten können aus dieser ganzen Debatte. Aber Ben hat ihn überzeugt.
Da bin ich wirklich gespannt, ob es das vielleicht echt das allererste Mal ist, was ihm wirklich schaden kann. Also Aber redet erstmal weiter.
Und dass Ben es nicht geschafft hat in einem Staat, in dem die Republikaner seit 25 Jahren nicht mehr verloren haben, tatsächlich zu verlieren. Und selbst wenn er nur knapp gewonnen hätte. Selbst wenn er nur knapp gewonnen hätte, wäre das trotzdem ziemliches Armutszeugnis gewesen. Aber er hat verloren. Er hat sogar verloren. Das ist, ich glaube, das ist so dieser Sirenengesang der Alt-Right, so nach dem Motto, ja, ihr mögt nicht unter unseren Werten stehen, aber wir wissen, wie man die Wähler mobilisiert. Ich glaube, der Zug ist abgefahren. Ich glaube, das ist jetzt wirklich vorbei. Ich glaube, das ist,
die haben sich auf jeden Fall ganz schön verspekuliert.
Die haben sich extrem verspekuliert. Also das Ding zu verlieren ist ein Kunststück. Und sie haben sich wirklich sehr, sehr viel Mühe gegeben. Ich meine, so einen schlechten Kandidaten muss man auch erstmal finden. Aber sie haben ihn gefunden. Es war Bannons Kandidat. Es ist jetzt nicht so, als ob ihm das irgendwie vom Schicksal zugeweht worden wäre, sondern er hat von vornherein diesen Kandidaten unterstützt. Und er hat verloren. Und eben, wie ich gesagt habe, bei weißen Männern haben normalerweise Republikaner da so irgendwas in den 90ern. Der hat 75% gehabt. 75 ist eine erschreckende Zahl, für was wir über diesen Typen wissen. Das ist eine krass schlimme Zahl. Aber es ist halt nicht in den 90ern. Und es ist nach jeder Metrik hat Ben das voll verkackt. Und es ist ja fast schön, sich das mit anzugucken, wie die wie Trump sich hat mehrfach reinziehen lassen, nachdem er, ich meine, Trump hat das Kunststück geschafft, in einer Wahl zweimal den verlierenden Kandidaten zu unterstützen und mit seinem Endorsement vielleicht nicht zu schaden, aber zumindest nicht zu helfen, offensichtlich. Also dieser Bann, dass die Unterstützung, und beim letzten Mal, als das in Virginia war, ich glaube, war Virginia, tut mir leid, falls ich jetzt den falschen Staat gesagt habe. Ja, da war ja auch so ein Kandidat, der hat halt nicht auf Trump gesetzt, aber hat halt auf diesen nationalen Populismus gesetzt, wo Ben vorher auch so, ja, das ist jetzt unser Neues, das ist jetzt Trumpism ohne Trump, das wird die Demokraten jetzt so richtig fleddern und sowas. Hat sich noch zurückgehalten, wenn das klappt, dann ist aber so verloren. Und dann haben alle gesagt, ja, der hat ja Trump nicht voll supported und das war ja eh von vornherein und sowas. Das stimmt diesmal alles nicht. Dieser Kandidat hat Trump voll supported, er wurde voll von Trump supported, er wurde voll von Ben supported. Er ist in einem tiefen roten Staat. Wenn irgendwas von Bens und Trumps Magie stimmen würde, hätte der über 100% haben müssen. Ist mir klar, dass das nicht geht. Bitte keine bösen Kommentare.
Max, du weißt, ne? Das ist also.
Technisch funktioniert das gar nicht. Aber er hat verloren. Und das ist, und jetzt, wo der verloren hat, die Demokraten haben gerade so abgeräumt, die sind so gerade so siegessicher, die wollen Texas als nächstes. Und ich halte es nicht für ausgeschlossen. Wenn Alabama klappt, dann klappt vielleicht auch Texas. Und das könnte, und es ist jetzt haben im Senat die Republikaner jetzt noch einen Sitz Vorsprung. Einen Sitz. Das ist.
Ich gebe dir recht. Da ist was zerplatzt. Und ich bin mir nicht ganz sicher, ob das aber auch nicht ein bisschen zu überbewertet ist, weil ich meine, dieser Roy Moore mit seiner pädophilen Geschichte ist halt schon ein Spezialfall, auch auf der anderen Seite. Also ich meine, wie du hast ja schön ausgeführt, dass Alabama sozusagen ein Spezialfall an sich ist, ne? Auf der anderen Seite. Aber Roy Moore ist halt mit seiner dann doch echt krassen Geschichte halt dann doch auch wieder ein Spezialfall, der wo sich Ben halt definitiv keine Frage verkalkuliert hat. Aber was jetzt nicht unbedingt, finde ich jetzt, so komplett sein Punkt disproved, ja. Also ich glaube, diese nationalistischen Referenzen und diese Tendenzen in der republikanischen Wählerschaft, also das, was er dort immer zum Klingen bringen will, ich glaube, das existiert. Also die These von Ben, ich glaube, die ist richtig.
Ich glaube auch, dass das existiert.
Lass mich zu Ende reden.
Okay.
Das ist richtig, dass er, aber ich glaube, nicht richtig ist die These, dass sich dass wenn man das anklingt, dann sich alles erlauben kann. Ja, das ist anscheinend, das ist jetzt, Roy Moore hat es bewiesen, nein, du kannst dir nicht alles erlauben. Also, du kannst dir verdammt fucking viel erlauben. Ja, das ist immer noch extrem, aber irgendwo gibt's auch tatsächlich irgendwo eine Grenze, wo du dann irgendwann die du überschreiten kannst. Und das war bei Roy Moore einfach der Fall.
Also,
und ja.
Ja, also wie gesagt, da möchte ich nochmal kurz dagegen halten. Bens Versprechen ist nicht, die Leute haben ja, warum hat Ben dieses Image? Das Image hat er ja nicht, dass er es schafft, Nationalisten mit ein bisschen Glück ganz knapp und wenn sich alle dahinter schmeißen, gewinnen zu lassen. Sondern Bens Versprechen ist ja, hey, du bist Senator in einem Staat und die Demokraten oder die Republik, du bist in einem Swing State, die Republikaner, und droht an den Demokraten zu verlieren. Hier, ich bin derjenige, der euch einen Kandidaten rausholen kann, mit dem ihr die Wahl gewinnen werdet. Ich kann euch Staaten bringen, die ihr normalerweise verloren hättet. Und in dem Fall hat er genau das gemacht. Er hat seinen eigenen Kandidaten rausgeholt, er hat den untersucht und er hat sich als komplette Vollniete erwiesen. Warum soll ich als Republikaner in irgendeinem Staat irgendwas auf das Wort von Ben geben in der Zukunft? Ich meine, dass Roy Moore sich als so eine Niete, als so eine Vollkatastrophe erweist. Den größten Teil davon hätte man schon vorher wissen können. Den größten Teil davon hat Ben vorher als Vorteil dargestellt. So, und dieses, und dass er offensichtlich gerne kleine Mädchen angrapscht, das ist ja nun auch kein Geheimnis gewesen. Das ist ja, man, als das rauskam, diese Story, ja. Da haben ja irgendwie die Washington Post hat ja...
Also lokal
ja
die, wussten die das alle.
Lokal,
ne?
Also, wusste das so wie, ja. Also wo, ich frage mich seit Jahren, wie das eigentlich sein kann, dass der, das weiß doch jeder. Ich meine, der hat in einer Shopping Mall hat der Verbote. Das war so, dass der in der Shopping Mall, dass dann die Mitarbeiterinnen schon wussten, hey, wenn der kommt, dann versteck dich mal besser hinten, weil ansonsten fängt der an, dich anzugrabbeln. Das war weitaus bekannt. Hätte Ben irgendeinen Background-Check vorher gemacht, dann hätte der das gewusst, dann hätte er eine Defensive dagegen gehabt oder er hätte diesen Kandidaten gar nicht angefasst. Und
das ist echt durchgezogen, ja.
Und er,
die haben wirklich gedacht, die kommen mit allem durch.
Nee, er wusste davon nichts. Ja. Er wusste zu dem Zeitpunkt davon nichts und das ist
ja,
halt...
Am Anfang nicht, aber irgendwo hätte ihn ja relativ ja. bald dann auch...
Und er dachte, er kommt damit durch und hat er halt nicht. Und dann hat er halt anstelle dann rechts noch irgendwie die Notbremse zu ziehen oder sowas, hat er noch seine gesamte Macht dahinter geschmissen, es trotzdem noch zu drehen, was ja vielleicht sogar geklappt hätte. Also ist ja nicht so, dass es nicht knapp gewesen sei oder sowas. Aber dennoch, das ist und er hat die Republikaner weiter reingezogen. Also das ist ja zum Beispiel, dass die GOP hat ja die Unterstützung für Moore ja schon abgeschaltet. Also sie haben ihm ja keine Gelder mehr gegeben. Und dann, zumindest in New York Times habe ich gestern Abend noch einen Artikel gelesen und da klang das so, als ob das dass Trump quasi die GOP gezwungen hat, also die angerufen hat und gesagt, ihr supportet den wieder und da gibt's nichts. Und die den dann halt gegen mehr oder weniger gegen ihren eigenen Willen. Und woher Trump diesen Floh im Ohr hatte, ihn auf letzter Minute dann doch noch zu unterstützen, können wir ja auch ahnen. Und also Ben hat sehr, sehr, sehr viel seines Gewichts in die Waagschale geworfen, um diesen Kandidaten doch noch zum Sieg zu bringen. Ein Sieg, der eigentlich von vornherein nicht hätte knapp sein dürfen, wenn irgendwas an seiner Selbstdarstellung gestimmt hätte. Und er hat es trotzdem geschafft, das zu verlieren. Also es ist, wie gesagt, ja, ein außergewöhnlich schlechter Kandidat. Ja, alles ist scheiße. Man dürfte diesen Menschen nicht wählen. Es ist erstaunlich, dass der Typ nicht im Knast ist eigentlich.
Ich wollte nur was sagen, ja. Weil was ich so interessant finde, ne, wir hatten jetzt diese ganze MeToo-Geschichte, die dann so durch Amerika rollte und wirklich Kopf um Kopf und Kopf um Kopf gekostet hat, ja.
Ja.
Und es gab dann immer wieder die Frage, warum rollen hier überall die Köpfe, während der Präsident unser Präsident, ja, sozusagen, mindestens so viele Anschuldigungen hat wie, also überdurchschnittlich viele Anschuldigungen sogar für MeToo, die ganze MeToo-Kampagne.
Ja.
Und aber fest im Sessel des Weißen Haus sitzt.
Er greift ja sogar andere aufgrund, er hat ja Al Franken angegriffen deswegen.
Ja,
ich so denkt so.
Das ist auch recht abgehört. Ja, aber lass mich mal kurz den Gedanken zu Ende bringen. Weil nämlich, und ich glaube, eine mögliche Antwort darauf ist, auch wenn sie ekelhaft ist, ist, weil er trotzdem gewonnen hat. Weil sozusagen diese Anschuldigungen und auch dieses Access Hollywood Tape und so, das war alles in der Öffentlichkeit. Da gab es sozusagen kein Geheimnis drum, ja. Und er hat trotzdem die fucking Wahl gewonnen. Und deswegen können zumindest die Republikaner so tun, als wäre das alles kein Thema. Ja, jedenfalls irgendwie untereinander. Ich meine, klar, Demokraten sehen das anders, aber die Republikaner tun so, als wäre das alles kein Thema, weil, ja, also er hat ja trotzdem gewonnen. Ja? Mhm. Also das ist, als ob das so eine Art von, auch sozusagen von Legitimation seiner Handlung. Das ist ja das Ekelhafte, dass halt sozusagen, dass er trotz all dem irgendwie gewählt wurde, hat das sozusagen nachträglich legitimiert, seine Handlung. Das ist übrigens ein ganz interessanter Podcast mit, ich weiß nicht mehr, wie die so eine Feministin war, letztens bei Ezra Klein Show, und die hatte eine schöne These, sie meinte halt, MeToo hätte es ohne Trumps Präsidentschaft nicht gegeben. Mhm. Sie meinte halt genau diese Tatsache, dass halt dieser Harasser und dass dieses Schwein halt sozusagen trotz alledem Präsident geworden wäre sozusagen der Moment gewesen, wo für viele Frauen zu sagen, so hier die rote Linie zu ziehen und dann halt wirklich sozusagen, okay, dich haben wir nicht gekriegt, aber jetzt kriegen wir alle anderen. So, interessante These jedenfalls, nur mal so am Rande. Aber was ich jetzt denke ist, jetzt hat es bei Roy Moore, und das wäre meine Befürchtung gewesen, wenn Roy Moore, das wäre das Gleiche passiert, ja. Roy Moore hätte gewonnen und damit wären die ganzen Anschuldigungen plötzlich, da hätte man nicht mehr drüber geredet und sie wären so irgendwie implizit okay gewesen, weil er hat ja trotzdem gewonnen, ja. Und das wäre wirklich, das wäre so ekelhaft gewesen. Und ich glaube, da gibt es so eine kognitive Bubble, ja, so eine Blase, in der man halt sich durch den Erfolg, ja, oder durch das Trotzerfolgs sozusagen irgendwie einrichten kann in einer neuen Realität, in der irgendwelche Dinge plötzlich okay sind. Im republikanischen Lager. Mhm. Und ich glaube, dass diese Bubble geplatzt ist, ja.
Also was ich
bin noch nicht ganz, ja, okay. Bin noch nicht ganz fertig. Also dass diese Bubble jetzt hier geplatzt ist, also dass halt Roy Moore eben nicht damit durchgekommen ist, dass Roy Moore eben nicht sozusagen Trump machen könnte. Ich glaube, das weckt jetzt hoffentlich irgendwie ganz viele Leute aus dieser Bubble auf. So, ja, plötzlich platzt das alles und plötzlich müssen sie sich der Realität gegenüberstehen, die so hässlich ist, wie sie halt einfach wie sie einfach ist, ja. Und sie müssen diese Hässlichkeit dann irgendwann annehmen, weil plötzlich ist nicht mehr der strahlende Sieger dort beschuldigt, sondern halt der Verlierer. Mhm. Und plötzlich können sie sozusagen diese kognitive Abschirmung nicht mehr durch den Erfolg rechtfertigen, sondern im Endeffekt müssen sie sich damit konfrontieren. Und ich glaube, da wird jetzt eine Aufarbeitung, also das ist meine Hoffnung, also vielleicht ist sie auch naiv oder so, aber dass da jetzt eine Aufarbeitung vielleicht stattfindet, so, und dass die Leute, die Roy Moore halt entsprechend endorsed haben, auch innerhalb des republikanischen Lagers abgestraft werden, dass eben, wie du sagst, halt Bannon abgestraft wird und das ist das eigentlich Interessante, vielleicht tatsächlich das erste Mal auch wirklich Trump verwundbar wird.
Mhm. Ja? Naja, ist nicht das erste
Mal. Das ist jetzt alles sehr weit theoretisiert und so. Aber irgendwie, und vielleicht ist es naiv, aber.
Ich würde es sogar noch weiterziehen. Also zum einen, was ich mache, ist, ich folge auf Twitter einigen Never-Trumpern. Das sind Republikaner, die man muss sich ja mal die Geschichte hinter dem Ganzen angucken. Es ist ja nicht so, dass Trump von der Traumkandidat der Republikaner gewesen wäre, um es jetzt mal vorsichtig auszudrücken. Er ist ja massiv gerade vom Partei-Establishment bekämpft worden. Und im Endeffekt haben sich dann viele, nicht alle, aber viele, vielleicht sogar die meisten, auf seine Seite geschlagen und haben ihn unterstützt. Und zuerst so, naja, er ist halt der Kandidat. Und dann halt, er ist halt der, mit dem man Wahlen gewinnen kann. Und das ist so ein bisschen so, und Bens Argumentation die ganze Zeit war über, wer gewählt wird, hat Recht, so nach dem Motto. Und das ist ja auch Trumps einziges Argument. Wenn man, er hat ja auch in Interviews hat er auch gesagt, so, naja, ist das und das nicht falsch? Ja, das kann ja nicht falsch sein, weil ich bin ja Präsident. Ich bin ja gewählt worden und du nicht. Also ich bin, wer gewählt
wird. People approve.
Genau. Und das hat halt diese Never-Trumper innerhalb der Republikaner, hat das hart zugesetzt, weil halt so dieses Mantra, naja, eigentlich mögen wir ihn ja nicht, oder mögen wir diese Position ja nicht, aber sie sind erfolgreich, weil dieser Mythos halt bestanden hat. Und insofern glaube ich, dass jetzt die haben gefeiert. Die haben gestern so gefeiert, dass der gewonnen hat, der Demokrat. Die haben
Sollten wir alle ins demokratische Lager überwechseln, glaube ich.
Das ist echt krass. Also das sind auch Leute. Also ich folge da einen, Rick Wilson heißt der. Der ist halt auch, der ist an ein paar Punkten schon konservativ, aber an den meisten Punkten könnte der auch der ist definitiv weit in der Mitte. Und der hat
ja auch hier David Frum, ne, das ist ja auch so der, ich weiß nicht, was
genau, der war
redenschwacher
auch,
Schreiber von George W. Bush
genau,
damals gewesen.
Genau, das sind solche Leute. Hier, dieser Rick Wilson, der hat Kampagne, also der hat Werbevideos gemacht gegen Roy Moore. Der hat Werbung, es gibt Republikaner, also kann man sich mal vorstellen, wie tief diese Partei gespalten ist. In Alabama lief Fernsehwerbung, hey, wir sind Republikaner, aber wir können diesen Kandidaten nicht unterstützen. Die haben ihn aktiv bekämpft. Und diese Gruppe von Leuten, die vielleicht nicht mal, die definitiv nicht meine politische Meinung haben in sehr vielen Punkten, aber die das gemeinsame Feindbild verbindet, die werden jetzt sehr viel Aufwind haben innerhalb der Republikaner. Und dieser Mythos, der vorher schon in Schwanken gekommen ist mit den letzten Senatswahlen, New Jersey und ja, Virginia, wo es in einem Fällen war es so, naja, der Demokrat könnte gewinnen, also ist 50-50, könnte knapp werden und es war nicht knapp, sondern der Demokrat hat relativ deutlich gewonnen. New Jersey, okay, da war halt, da war hier, wie heißt er gleich, jetzt komme ich nicht auf den Namen, der liegt mir auf der Zunge, sein Gesicht, hier dieser New Jersey, der ja auch ins Kabinett wollte, dass der 11% Zustimmungsrate hatte und jetzt sozusagen nach der zweiten Amtszeit nicht nochmal antreten konnte, da hatte halt der...
Ich weiß überhaupt nicht, wovon du redest, aber ja.
In New Jersey, Gouverneur von New Jersey.
Keine Ahnung.
Chris
so genau
Christie.
Ich mich ne.
Chris Christie.
Ach doch, den kenne ich vom Namen.
Ja,
klar, natürlich
Chris,
den, ja.
Chris Christie hat eine Brücke gesperren lassen, um damit einem Bürgermeister einer Stadt zu schaden. Das ist eine der größten Brücken zwischen New York und New Jersey, ist über Monate hinweg unnütz gesperrt gewesen, ohne Not, obwohl sie schon komplett fertig war. Einfach weil sich der Bürgermeister einer anliegenden Stadt irgendwann mal negativ über Chris Christie geäußert hat und Chris Christie ihm dafür ans Reinwürgen wollte. Das ist Chris Christie.
Der ist auch ganz schön durchgeknallt.
Als der angefangen hat, da war der so das republikanische Wunderkind. Da galt er so als, der wird der Präsident werden. Das ist die nächste Generation der Republikaner und sowas. Damals vor 8 Jahren. Und der hat jetzt, ich glaube, als er rausgegangen ist, hat er die schlechtesten Zustimmungswerte in der Geschichte der USA gehabt. Zumindest hat nicht viel gefehlt. Der war wirklich, der war im Zehnerbereich. Also so vielleicht waren es 17% Zustimmungsrate oder sowas. Aber der war wirklich, wirklich, wirklich unfassbar schlecht. Und der hat ja dann zwischendurch, der ist bekannt geworden dadurch, dass er irgendwann mal hinter Trump stand, so während Trump irgendeine Siegesrede hält, Chris Christie da halt so irgendwie rumsteht und so.
Stimmt, ich kann mich erinnern, ja. Mhm.
Und es so aussieht, so als ob
genau, er war einer der ersten, ich war der einer der ersten Gouverneure, die ihn endorsed haben, glaube ich.
Genau,
ne?
Weil er hatte halt
Gouverneuren.
Er hatte halt weil er wusste, dass er nicht nochmal antreten kann, weil ist halt vorbei und dann hat er halt einen Kabinettsposten. Und da sagt ja die Gerüchteküche, dass der von Jared Kushner rausgeekelt worden wäre. Und zwar, weil er es damals, als er noch Staatsanwalt war, gewagt hat, seinen Vater in den Knast zu bringen. Also ist nicht so, dass Chris Christie nur Scheiße gemacht hätte.
Ja, Blut ist einfach dicker als Wasser.
Blut ist einfach dicker als Wasser. Und das ist wohl, das sagt die Gerüchteküche, dass das der Grund wäre, warum Chris Christie nicht an Bord ist. Okay, der war da weg. Der war da weg. Ja, Drains is swamped, ne? Der hat meinen Vater wegen Steuerhinterziehung in den Knast gebracht. Der darf nicht bei uns mitmachen. Drains is swamped. Ja, dass der in New Jersey, dass da die Republikaner in New Jersey verloren haben, war jetzt kein Wunder. Aber Virginia war zumindest so ein Aufhorchen, so hey, es gewinnen geht auch noch für die Demokraten. Und jetzt ist halt Alabama ist halt die haben jetzt echt Morgenluft gewittert.
Und das Interessante ist ja, dass die Demokraten ja im Endeffekt nach der Wahl ja auch erstmal in einer ziemlich krassen Identitätskrise waren. Ne? Also sie waren so hin und her gerissen zwischen so dem alten Establishment, Hillary Clinton-Ding, was irgendwie ja jetzt die Wahl verloren hatte, und diesem neuen aufstrebenden linken Sanders-Flügel oder Sanders entsprechenden Flügel. Und das ist auch noch überhaupt nicht aufgelöst. Also da ist dieser Richtungsstreit, der ist noch gar nicht aufgelöst, ja.
Überhaupt nicht.
Die sind da die sind sich überhaupt nicht eins, wo sie hinwollen und was jetzt die Politik sein soll. Das heißt also, im Endeffekt, die Demokraten sind jetzt tatsächlich so ein bisschen auf dem Level der SPD, vielleicht sogar noch ein bisschen zerstrittener sogar. Und trotzdem stolpern sie da jetzt in einen Sieg nach dem anderen. Das ist irgendwie schon erstaunlich.
Die werden gerade zum Sieg getragen gegen ihren Willen.
Eigentlich schon.
Das ist wirklich
gar nicht bereit. Das ist so wie bei der SPD, die auch nicht regieren will.
Das ist so unfassbar. Das ist, die Probleme fangen noch viel weiter unten an. Das ist halt, die Demokraten, die haben auch eine Bürokratie, die halt wirklich, also das zum Beispiel ist das so, dass wenn du irgendwie für einen Kongress antrittst oder für irgendein Amt, dann, und du bist da Kandidat, du bist halt in irgendeinem kleinen District, bist du halt irgendwie Kandidat. Und willst da die Wahlen gewinnen, dann ist das nicht automatisch so, dass die Demokratische Partei dich mit Geld unterstützt, sondern das hängt von bestimmten Faktoren an. Das Erste, was du erstmal machen musst, ist $100,000 an Spenden nachweisen. Wenn du $100,000 an Spenden aufgebracht hast, dann trägt das irgendein Bürokrat bei der Demokratischen Partei in eine Excel-Tabelle ein und sagt, können wir uns ja mal angucken. Und dann wirst du in Erwägung gezogen, dass die Demokratische Partei dich überhaupt unterstützt. Und wovon macht die Demokratische Partei das abhängig, ob sie dich unterstützt? Davon, was sie glaubt, wie gut deine Aussichten sind. Das hängt davon ab, wie oft die Demokraten da vorher in dem Wahlkreis gewonnen haben. Was natürlich in Wahlkreisen, in denen das überhaupt nicht, ist das überhaupt, wo seit Ewigkeiten kein wirklicher demokratischer Kandidat mehr von der Demokratischen Partei unterstützt worden ist, nicht der Fall ist. Das heißt, es gibt unfassbar viele so Kleinstwahlen in irgendwelchen Regionen, wo den Wählern der Name des demokratischen Kandidaten am Wahltag nicht bekannt ist. Also wo die Leute ins Wahllokal gehen und das erste Mal den Namen des Kandidaten lesen, während sie auf die Wahlunterlagen schauen. Natürlich kann man so nicht gewinnen. Und das war nämlich in Virginia das Spannende, dass da nämlich auch gerade solche Kandidaten gewonnen haben. Da haben Transsexuelle gewonnen, da haben Schwarze gewonnen, da haben all die Leute gewonnen, die auch bei den Demokraten normalerweise keine Unterstützung haben. Da sind Wahlkreise gewonnen worden.
Vielleicht haben die Leute wahrscheinlich gar nicht gewusst, dass sie da einen Transsexuellen fehlen, sondern so irgendwie.
Na doch, das ist nämlich, jetzt hat so eine Grassroots-Bewegung ist jetzt losgegangen, die sammeln gerade Gelder ein. Du willst gar nicht wissen, wie oft ich hier mit Spende, 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 ich darf ja nicht spenden, ansonsten würde ich ja hin und wieder durchaus mal was spenden. wie oft ich mit Spendenwünschen zu, also so, naja, mit Mails zugeballert werde und auf Twitter und sowas das alles lese. Weil da gibt es halt diese Grassroots-Bewegung, die halt Kandidaten unterstützt. Hier dieser Pinboard, kennst du den, den Twitter-Account?
Ja.
Der ist da auch ganz, ganz, ganz aktiv, aber auch andere. Die halt sagen, also das ist wirklich ein Kampf gegen die Demokraten. Das ist, da werden demokratische Kandidaten unterstützt, die von der demokratischen Partei nicht unterstützt werden, zumindest nicht finanziell. Und das ist halt was, wo die Republikaner relativ gut drin waren, dass sie nämlich jeden kleinsten Scheißkandidaten unterstützen, weil sie halt der Meinung sind, man muss bei den Kleinen anfangen. Lustigerweise genau das Gegenteil von dem, was sie bei ihrer Steuerpolitik machen. Man muss bei den Kleinen anfangen und von unten muss man anfangen, das Ganze hochzupushen.
Nachwuchsförderung,
Kandidaten aufbauen im Lokalen, die dann halt nach oben kommen und nur so kommt man an die Macht. Und das hat relativ gut funktioniert, während die Demokraten halt immer so sehr von oben herab, so ja, das Wichtigste ist Senat, Kongress und der ganze Scheiß darunter interessiert uns gar nicht so sehr. Ja. Und es gibt hier so viele Ämter. Es gibt hier so viele Ämter. Das ist ja dieses berühmte... irgendein Kandidat hat gewonnen, der hat sich um ein Wahlamt bemüht, das ging jetzt auch auf Twitter rum, und zwar hat er, also hier ist ja auch, kannst du ja auch als Write-in, kannst du ja auch machen, der hat sich um ein öffentliches Amt gewonnen, nämlich als Wahlleiter, und das wird halt gewählt, und er hat bei der Wahl, hat er seinen eigenen Namen einfach eingetragen, das ist ja hier, weißt du, hast ja sozusagen, du kannst ja hier, ich hätte gern den Kandidaten oder ich hätte gern den Kandidaten, und das hängt immer vom Staat ab, glaube ich, aber in vielen Staaten steht dann auch noch, oder trag den Namen eines Kandidaten ein, und er hat halt seinen eigenen Namen eingetragen und hat gewonnen. Mit anderen Worten, er hat die Einzelstimme abgegeben. Und also es gibt hier so viele kleinste Scheißwahlen, die gerade von den Demokraten komplett aus den Augen verloren worden sind. Und das ist jetzt sowas, wo das hat definitiv auch Trump ausgelöst, wo eine Grassroots-Bewegung gesehen hat. Ein Kollege von mir, der ist ja auch demokratischer Socialist bei den Demokraten, auch so sehr weit links. Die brennen gerade. Die sind hyperaktiv. Der nimmt sich Urlaub, um für seine Partei, also nicht für seine Partei, für seine Bewegung Wahlkampf zu machen und Unterstützung zu machen und Leuten zu helfen und so weiter und so fort. Wirklich beeindruckender Mensch. Und das ist so diese Grassroots-Bewegung, die nach der Wahl gesehen haben, ey, mit diesen Demokraten ist nur schwer, was zu gewinnen. Und jetzt wir müssen selber was auf die Beine stellen. Und in Virginia hat man ein bisschen was davon gesehen. Jetzt ich weiß nicht, wie viel Unterstützung hier der Jones hatte von der Demokratischen Partei. Wahrscheinlich schon doch am Ende einiges, aber die haben vorher in ihre Excel-Tabelle geguckt, haben gesehen, haben wir noch nie gewonnen, werden wir nicht gewinnen, warum sollen wir da viel Energie reinstecken?
Ist echt krass auch, ne? Also finde ich ja auch so abgefahren, wie dadurch, dass sie halt einfach wissen, in welchen Staaten sie irgendwelche Chancen haben, wie gezielt sie ihre Ressourcen immer auch bei Präsidentschaftswahlkämpfen, also die beide Parteien dann
ja,
auch irgendwie kanalisieren, ne?
Stell
dir vor, du bist dann, ich würde dann unbedingt, das wäre mir fast egal, ob ich jetzt in Blue State oder in Red State gehen wollte, aber ich würde auf gar keinen Fall in einen Swing State gehen wollen, weil im Endeffekt dann wirst du halt überhaupt nicht mehr von Wahlwerbung konfrontiert, wenn du in irgendeinem, sag ich mal, feststehenden State bist.
Ja.
Das ist total gut.
Ja, hier gibt's keine Wahl. Also ich habe es ja bei den Präsidentschaftswahlen erlebt. Ich war ja gespannt drauf, wie wird das denn hier zu den Präsidentschaftswahlen?
Da war nix, ne?
Ich habe ein Bernie Sanders-Plakat, also so, man hat so ein bisschen Unterstützung lokal gesehen, halt so, dass irgendwie welche Leute Bernie-Plakate oder Hillary Clinton-Plakate in den Fenstern hätten. Aber so an offizieller Wahlwerbung, okay, nun gucke ich auch wirklich gar kein Fernsehen, aber an offizieller Wahlwerbung habe ich genau ein Bernie Sanders Plakat gesehen. Das war auf Hawaii, war das ein bisschen was anderes, da ist es halt nicht so ganz so klar. Und da gab es schon so ein bisschen mehr Wahlwerbung, da waren wir gerade im Urlaub kurz vor den Wahlen. Aber hier war wirklich quasi nichts. Und dann war jetzt hier halt das war ja auch so ein großer Schock bei den Demokraten, dass hier jetzt so Michigan und so alte demokratische Staaten sozusagen an die Republikaner gefallen sind bei den Präsidentschaftswahlen. Also dass genau diese Mechanik eben nicht mehr stimmt, dass auch festgeglaubte Staaten plötzlich einfach nicht mehr zutreffen, wo einfach Clinton massive Fehler gemacht hat, die Warnung, die es da vorher gab, nicht ernster zu nehmen. Und aber jetzt, und das glaube ich, Alabama hat bewiesen, es kann genauso gut in die andere Richtung klappen. Und die Republikaner sagen jetzt, ja, genießt euren kurzen Sieg, demnächst sind eh wieder Wahlen, dann ist der Sitz eh wieder weg. Ja, die Wahrscheinlichkeit ist relativ hoch, aber ihr könnt euch nicht mehr so sicher sein, wie es vorher war. Und jetzt, wo Alabama gefallen ist, ist Texas drin, es sind auch einige anderen Staaten drin. Das ist,
Ich wollte mal ganz kurz, eine Sache, die ich jetzt gerade erst gehört habe, die vielleicht irgendwie zu dem Thema relevant ist, und zwar, dass halt die Republikanische Partei irgendwie schon irgendwie eine konsistente Movement-Partei immer war, also sozusagen so eine Partei, die eine Ideologie verfolgt, während die Demokraten immer mehr so eine Ansammlung von verschiedenen Interessensgruppen sind, so eine Koalition sozusagen aus verschiedenen Interessensgruppen, ne? Also irgendwie vor allem auch so Minderheiten, die sich dann da organisieren irgendwie, und die halt aber nicht so eine konsistente Ideologie haben, sondern halt alle ihre Partikularinteressen mehr oder weniger in so eine Koalition einbringen, die dann halt irgendwie so tendenziell eher links und tendenziell eher Minderheitenschutz und tendenziell eher so, ne, irgendwie. Und das halt, das aber auch sozusagen ein, sag ich mal, eine geringere Form von, ich sag mal so, Identitätsgefühl und Zugehörigkeitsgefühl zu der Partei und sowas und so weiter und so fort generiert. Als zum Beispiel bei den Republikanern der Fall ist. Ja? Also die Leute, die bei den Republikanern sind, die sind halt so richtig, die glauben an die Partei, die sind halt richtig, die identifizieren sich damit, die sind und bei den Demokraten ist es halt eher so, ja, ist halt eher so ein Vehikel, mit dem man halt seine Interessen dann halt irgendwie durchsetzt. So.
Es gibt halt nur zwei Parteien und irgendwo muss man es ja machen.
Genau.
Also das ist, ich finde das ja auch ganz spannend. Also ich habe neulich auch mal einen Artikel darüber gelesen, da ging es nämlich darum, dass, also zum einen, diese Tatsache, dass es hier, also ich glaube, wenn es mehr aktive Parteien gäbe, dann wären natürlich beide Parteien kleiner, aber dann wären halt, ich glaube, dann wäre die Republikanische Partei eher sowas wie in Deutschland, sondern so FDP, AfD, also auch von den Prozenten her. Wohingegen die Demokraten wären halt einfach aufgesplitteter. Es gibt eine grüne Partei, so wie in anderen Ländern halt auch. Und das ist ja alles Teil der demokratischen Bewegung. Und ich glaube, die Republikaner wären ein Stück weit nur künstlich aufgeblasen, weil halt ein Teil der Wähler, weil in der öffentlichen Wahrnehmung die Mitte da ist, wo Republikaner auf Demokraten treffen. Was halt aber, glaube ich, von der Gesellschaft an sich schon seit Jahren nicht mehr widergespiegelt wird. Und das ist sowas, was, ich habe neulich so einen Artikel darüber gelesen, da ging es darum, dass schon als die Demokraten ein ganz großes Problem hatten, dass schon damals als, das war schon unter Bush, als der seine Wahl, als der seine Steuerreform machen wollten, haben die Demokraten dagegen eine Kampagne gemacht. Und Umfragen haben ergeben, dass Leute das einfach nicht geglaubt haben. Die haben halt einfach gesagt, nee, das ist doch eine demokratische Kampagne. Nee, sowas Krasses würden die doch nicht machen. Und die haben schlicht und ergreifend aus den entsprechenden Steuergesetzen abgeschrieben. Und das ist jetzt auch in Alabama nochmal passiert übrigens. Dass natürlich sozusagen die Masse an Anschuldigungen, die kam gegen Roy Moore, ich meine, wie gesagt, der ist ja wirklich wie eine Karikatur. Der ist Nazi und vielleicht KKK-Sympathisant und hat auf jeden Fall, ist er pro Sklaverei und gegen Schwarze und gegen Frauen und hat und touch fast gerne kleine Mädchen an und möchte gerne Schwule in den Knast stecken und so. Und wenn du jetzt irgendjemand auf der Straße, der sich nicht so viel mit Politik beschäftigt, wenn du dem das sagst, dann denkst du, Moment mal, das kann doch so nicht sein. Der würde doch niemals Kandidat werden. Aber sie haben ihn halt zu ihrem Kandidaten gemacht. Und das ist sowas, was auch Trump ein Stück weit geschützt hat, sozusagen, dass halt die Masse an Anschuldigungen, die gegen ihn kam, so gigantisch war, dass die Leute es einfach nicht mehr geglaubt haben.
Ja, das ist übrigens ein schönes Bild, gibt's dafür, ja. Also normalerweise, wenn du irgendwie so einen Skandal hast, ja, dann kann das halt echt der Nagel sein, an dem du dich dann aufspießt, ne? Mhm. Aber bei Trump gab's halt einfach ein Nagelbrett.
Ja.
Also so viele Nägel sozusagen, dass er drauf liegen konnte, ganz bequem. Also im Endeffekt halt, du konntest dich gar nicht auf einen Skandal konzentrieren, weil der nächste Skandal bereits schon die ganze Aufmerksamkeit von dem letzten Skandal weggenommen hat.
Ja, und das ist ja auch
und ja, okay. Das ist so sozusagen wie so eine Luftkissenwelle, ja, irgendwie.
Und das ist ja auch bei mir so, dass ich dann hin und wieder mal, oh Gott, was denn nun noch? Also das ist ja, so eine Ermüdung.
Man braucht wirklich eine stille Minute, um das mal alles Revue zu passieren. Also was denn? Man braucht eigentlich einen stillen Monat, um das alles Revue passieren zu lassen.
Ein paar Jahre dauern.
Was für Skandale in dieser kurzen Zeit alles schon. Und jeder einzelne Skandal hätte jeden fucking Politiker immer gekillt. Ja, also
das finde ich so irre, dieses
das ist so ein Wahnsinn.
Was mir inzwischen hier über die Zusammenarbeit zwischen Trump und dem russischen Geheimdienst und der russischen Regierung wissen. Das übersteigt ja die schlimmsten Verschwörungstheorien von vor einem Jahr.
Ja, also ist es so? Ist es so? Also ganz ehrlich, ich bin da eigentlich nicht überzeugt, aber überzeug mich mal.
Manafort ist noch vor ein paar Tagen dabei erwischt worden, wie er, als er unter Hausarrest stand, mit einem russischen ehemaligen KGB-Mitarbeiter zusammen einen Text geschrieben hat, dass er doch gar nicht so schlimm ist. Was wissen wir denn? Also was wir im Augenblick noch nicht wissen, ist, ob Trump aktiv sozusagen, also er hat offensichtlich von Putin Deals angeboten gekriegt, so nach dem Motto, hier, ich mache dir einen guten Deal, dafür musst du einen guten Deal machen. Da wissen wir noch nicht, ob er da aktiv zugestimmt hat, also zum Beispiel eben Trump Tower in Moskau oder sowas. Ob das daran gescheitert ist, dass Trump gesagt hat, nee, will ich nicht, will ich mich nicht mit beschmutzen, oder ob das an irgendwas anderem gescheitert ist. Was wir aber wissen, dass sie gerne Material von Russland entgegengenommen haben, um Clinton zu schaden.
Hätten, ja.
Wie hätten?
Also sie hätten gerne.
Nein, haben
Material.
Sie. Nein, wir wissen.
Welches denn? Welches
Material? Das WikiLeaks, WikiLeaks-Material, wo Assange vorher.
Ja, genau, aber das war jetzt, die Connection Assange.
Nein. Don Jr. hatte den, also genau. Assange hat ja vorher quasi alles verschlüsselt irgendwo abgelegt und hat dann gesagt, es gibt einen Key und Don Jr. hatte den Key dafür. Schon bevor.
Was, echt, ja?
Schon bevor das ganze Material rauskam. Das ist.
Okay, das ist mir neu, das habe ich nicht mitgekriegt. Hast du da einen Link für?
Ich suche den gerne raus. Was war es noch? Wir wissen.
Twitter-Konversation habe ich alle mitgekriegt zwischen.
Wir wissen.
Da war das nicht dabei, ne?
Da war es nicht dabei. Das war eine Mail. Das war eine Mail, die noch aufgetaucht ist. Wir wissen, dass Flynn ist geflippt. Flynn ist wegen Lügen des FBI, Belügen des FBIs geflippt. So.
Genau.
Mit anderen Worten, also es gibt jetzt. Und Republikaner oder Trump-Anhänger stellen sich gerne hin, ja, nur wegen FBI, ansonsten hat er nichts Illegales gemacht. So nach dem Motto, hat er das FBI aus Spaß belogen? Hat er das gemacht, weil er gerade so lustig drauf war, weil er ansonsten nichts Illegales hatte und gerne als Gangster rüberkommen wollte? Natürlich hat er gelogen, weil er irgendeine andere Straftat verheimlichen wollte. Mit anderen Worten, der hat einen Deal. Und der hat einen Deal mit Mueller. Du lieferst mir die nächstbesseren, die nächsthöheren Instanzen.
Genau, aber da wissen wir ja nicht, was das ist und was er da aussagt. Also
naja, aber was wir schon mal gehört haben, ist, dass Flynn explizit den Auftrag hatte, mit Russland Kontakt aufzunehmen. Und das kriegt er, und der kriegt dann natürlich nicht vom Praktikanten diesen Auftrag, sondern da gibt's nicht so viele Leute mehr innerhalb dieser Strukturen, die das machen könnten. Das könnte Trump selber sein, das könnte Kushner sein, das könnte einer von den Trump-Söhnen sein. So, die haben offensichtlich schon mal den Auftrag gegeben an Flynn, hey, nimm noch mal Kontakt zu denen auf und sag denen mit den Sanktionen, das kriegen wir schon in den Griff.
Also lass mich mal ganz kurz, du kannst das alles noch weiter aufzählen. Ich glaube, das meiste davon kenne ich. Ich will trotzdem mal an dieser Stelle, vielleicht weil es schneller geht,
ja.
den den Case sozusagen nicht pro Trump, aber halt gegen die These der Collusion einmal formulieren.
Ja.
Also meine Einwände oder meine, wo ich glaube. Also, du hast recht, es gibt unfassbar viele Connections, ja. Mhm. Also auf unterschiedlichen Ebenen, in verschiedenen Zeiten und so weiter und so fort, wo eine Kooperation, eine Kommunikation und vor allem auch eine Anbahnung von Kooperation stattgefunden hat. Ne? Also denk an das Meeting zwischen Kushner, Trump Jr. und dieser russischen Regierungsanwältin. Denk an diese Papadopoulos-Geschichte. Mhm. Heißt er Papadopoulos?
Ja.
Ne? Genau. Denk an diese Treffen mit dem russischen Botschafter und so weiter und so fort. Also ganz, ganz viele Sachen so, ja.
Mhm.
Und wir wissen auch eine ganze Menge darüber. Und was wir wissen, ist, dass an all diesen Stellen, ja, beide Seiten irgendwie versucht haben, so eine Collusion auch wirklich einzufädeln, ja.
Mhm.
Und alleine das sollte uns zu denken geben, weil, wenn es eine Collusion gibt, dann gibt es sozusagen eine Anbahnung und das war's. Ja, also dann ist die Collusion so, ja. Aber dass es halt mehrere Versuche gab, die irgendwie aber
wir
irgendwie
nicht,
so nichts verlaufen.
Wir wissen ja auch nicht, ob es nicht
verlaufen ist. In verschiedenen Zeitebenen auch noch so, ja, zeigt einfach, dass es, also genau, wir müssen vielleicht auch erst einmal definieren, was würden wir denn als Collusion ansehen, ja, also die reine Kommunikation und das reine irgendwie wir wissen zum Beispiel, dass es definitiv eine Bereitschaft zur Collusion gab, das können wir nachweisen,
ja.
Also gibt es halt verschiedene...
schon krass, dass das nicht mehr ausreicht, um einen amerikanischen Präsidenten zum Rücktritt zu zwingen, aber okay, ja.
Das stimmt, ne? Also von wegen so, oh geil, ey, hier habt geile Material, ja, Hillary, immer her damit. So, ja, irgendwie, das wissen wir, dass das stattgefunden hat, ja. Ich glaube, also für mich jetzt zum Beispiel wäre jetzt irgendwie so ein Collusion, wäre jetzt tatsächlich zu sagen, okay, im Vorhinein, das ist das, was wir gegen Hillary haben, und wir haben das folgendermaßen so ausgespielt, das so auszuspielen, haben wir das vor irgendwie, und wir stimmen irgendwie Termine ab oder sowas, keine Ahnung, ja.
Naja, also das gab's.
Das ist jedenfalls... Also das ist meines Wissens nicht bewiesen, oder?
Naja, also dieser Papadopoulos, der ist ja angequatscht worden halt von diesem russischen Professor da, so von wegen, ja, wir haben ja Material gegen die Russen, wo er vorher behauptet hat, stand ja überhaupt nicht im Zusammenhang mit der ganzen Kampagne, wo wir jetzt wissen, dass es im Zusammenhang mit der Kampagne bestand, wo das erste Mal die Trump erfahren hat oder die Trump-Campaign davon erfahren hat, dass es da dass es diese Mails gibt. Ein paar Wochen später stellt sich Trump auf einer Veranstaltung hin und sagt, Russia, if you have any mails from Clinton, please give them to our press. They will mightily reward you. So, das war dann, es gab diese Kommunikation zwischen, auf jeden Fall, okay, das war zwischen Assange und der Trump und den Trump-Materialien, wo sie darüber diskutiert haben, wann es denn zu releasen sein, und ein paar Leute im Trump-Universum ja auch schon öffentlich haben verlautbaren lassen, dass jetzt demnächst was gegen Clinton kommt, bevor sie offiziell davon wussten, also wo sie mit Assange kommuniziert haben müssten.
Genau, also WikiLeaks-Collusion kann man, glaube ich, nachweisen.
Genau.
Da bin ich,
so,
bin ich
und,
bei
und,
dir.
Und
ja?
wenn man jetzt vorher diese mit den Russen, von den Russen zumindest erfahren haben, dass es diese E-Mails gibt, und dann plötzlich hat WikiLeaks diese E-Mail und organisiert mit mir, dass die rauskommen. Ich glaube, das Einzige, was da noch fehlt, ist quasi, dass halt, wie kommen denn diese E-Mails dann zu WikiLeaks?
Genau, aber das ist jetzt, über Bande gespielt, und ich finde, da kann man, also wenn man zumindest vorsichtig wäre, könnte man sagen, okay, die hatten zumindest keine hinreichende Evidenz davon, dass WikiLeaks jetzt irgendwie mit den Russen zusammenarbeitet. Und mit WikiLeaks zusammenzuarbeiten, ist erstmal nicht mit einer sozusagen hostile Foreign Power zusammenzuarbeiten.
Das
halt
würde ich behaupten, wenn ich Trumps Anwalt wäre.
Hä?
Das würde ich behaupten, wenn ich Trumps Anwalt wäre.
Genau. Insofern, also da würde ich jetzt halt den Collusion, da würde ich das einfach noch nicht, da sehe ich das noch nicht als bewiesen an, dass es eine Collusion gab.
Also ich sage auch noch nicht, dass wir alle Details dieser ganzen Geschichte haben. Das wird sicherlich auch noch eine Weile dauern. Aber was ich zum Beispiel krass finde, ist aus diesem Stil-Dossier, wo man ja am Anfang so dachte, ja, mal gucken, vielleicht stimmt was davon, vielleicht stimmt auch nicht davon oder sowas, wo man mittlerweile einfach ja, also wo ich mir absolut sicher bin, dieses Pipi-Tape existiert. Das ist das, womit im Zweifelsfall womit Putin Trump erpressen kann. Und natürlich weiß Trump, dass das existiert. Und immer mehr Sachen davon haben sich einfach bewahrheitet, die in diesem Dossier unter anderem drin stand. Bisher ist das wie eine To-Do-Liste, die wir nach und nach abarbeiten. Das ist nicht so, dass da irgendwas von sich als komplett falsch erwiesen hätte. Oder auch, es gibt ein paar Sachen, von denen wissen wir noch nicht, ob sie stattgefunden haben, aber seitdem sind einige Sachen hinzugekommen, von denen wir wissen, oh ja, das stand damals da schon drin und jetzt wissen wir, dass es tatsächlich exakt so war, wie beschrieben. Also dieser Stil hat offensichtlich sehr, sehr gute Quellen. Muss man auch mal bedenken, Stil hat damals die FIFA zu Fall gebracht.
Ja, klar.
Was mir erst vor relativ kurzer Zeit, was ich bis vor kurzer Zeit noch nicht wusste, der ist schon gut, der weiß schon, was er tut. Also
der Stil, das finde ich so interessant, also der Stil, ich habe den auch relativ am Anfang so ein bisschen abgetan, also einfach, weil sein Report so unfassbar unglaublich ist.
Siehst du, genau das Problem, was ich gerade probiert habe zu erläutern. Es gibt so viele Nachrichten über Trump, wie krass schlimm das doch alles ist, dass man einfach nicht mehr glauben kann, wenn man nicht voll drin steckt.
Ja, aber ich bin immer noch nicht überzeugt, das muss ich ganz ehrlich sagen, ich bin immer noch nicht überzeugt, dass es halt diese Smoking Gun gibt, die man dann vorweisen kann, sagen, hier, da haben die aktiv mit den Russen zusammenzuarbeiten, gearbeitet, um die Wahl zu gewinnen. Man muss ja auch sehen, also ich glaube, man muss das mal so aus der russischen Sicht, ne?
Ja.
Es ist völlig unrealistisch, dass Putin sich irgendwie in einer dunklen Stunde überlegt hat, ich mache jetzt Trump zum Präsidenten. Das ist ja nicht passiert. Also da bin ich mir sehr sicher, dass das nicht passiert ist.
Ja.
Sondern es ist halt eher so von, oh, guck mal, da bei den Amerikanern steht jetzt hier irgendwie die Wahl an. Diese Hillary Clinton, die hat mir schon irgendwie als Außenministerin, hat die mir immer schon blöd in den Arsch gebissen. Die kann ich ja nun gar nicht leiden. Wenn die Präsidentin wird, dann ist hier aber Karacho. Das will ich irgendwie verhindern. Mhm. Ja, und guck mal halt irgendwie, was ich da in Stellung bringen kann, um Clinton zu schaden. Ich glaube, darum ging es.
Mhm.
Putin ging es nicht um, ich will Trump als Präsident. Ja, ich glaube, ab einem bestimmten Punkt fand er die Idee schon ziemlich geil. Ja, aber ich glaube, im Endeffekt ging es ihm von Anfang an darum, einfach nur Clinton zu schaden.
Ja.
Soweit er irgendwie das hinkriegt. Und ich glaube, das war wirklich auch so ein bisschen so der Überraschungsjackpot, den er da gezogen hat, als er Trump dann irgendwie als dann Trump wirklich ins Weiße Haus kam. Insofern denke ich mir halt auch, dass die russischen Geheimdienste, ja, von ihrer Motivation her jetzt gar nicht so einen riesen, also erstens, sie haben auch organisatorisch gar nicht so einen großen Bedarf, glaube ich, gehabt, mit der Trump-Campaign zusammenzuarbeiten, weil das halt auch, was sie getan haben, super geht, ohne dass sie mit ihnen zusammenarbeiten. Also dafür, also für alles, was wir gesehen haben an russischem Einfluss, brauchte es gar keine Zusammenarbeit. Ja, das ist die eine Sache. Die andere Sache ist, wenn ich mir anschaue, wie viele Begegnungen auf wie vielen Ebenen und wie vielen Zeitabständen es Begegnungen zwischen russischen Beauftragten und der Trump-Campaign gab, kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen, dass man sich im russischen Geheimdienst gesagt hat, so, naja, also wir könnten schon mit diesen Trump-Leuten da mal was zusammendrehen, aber ganz ehrlich, das sind Vollidioten, die verkacken's. Lass uns lieber das irgendwie safe spielen, lass uns lieber nicht mit denen direkt zusammenarbeiten, nee, die sind zu dumm. Das ist jetzt für mich so eine Möglichkeit, ja.
Also wirklich, dass die Collusion aus purer Inkompetenz nicht entstanden ist. Halte ich für nicht ausgeschlossen.
These, ja.
Halte ich für nicht ausgeschlossen.
Das wäre meine These. Also, die war gewollt, aber sie war definitiv. Ich glaube, die Russen waren zu klug, um mit der komplett dummen, auf allen Ebenen dummen Trump-Campaign sich einzulassen, was zusammenzumachen. Ja?
Also meine Meinung ist, dass die, also ich vermute, dass es, also ich stimme dir zu. Ich glaube nicht, dass Putin irgendwie gedacht hat, ich mache Trump zum Präsidenten. Also ich glaube, es ging, wie du sagst, es ging darum, die Wahlen aufzumischen und hier dieses Land aufzumischen. Und wenn irgendwas geklappt hat, dann hat das ja auch geklappt. Aber ich glaube, dass die zum einen, also ich meine, die Russen haben ja gar keinen Grund, nicht mit Trump zu koordinieren, sich zu koordinieren. Sei es schon drum, dass sie einfach gegen ihn was in der Hand haben. Ich glaube, so dieses Kompromat-Ding ist halte ich für,
ja,
für durchaus wahrscheinlich.
Und, da gibt es Kompromat, da bin ich mir sehr sicher.
Und ich bin mir auch sehr sicher, dass es Kompromat gibt. Und ich würde schon sagen, dass der russische Geheimdienst aufgrund dessen, also ich würde mich auch nicht wundern, wenn einige von diesen Leaks tatsächlich aus dem russischen Geheimdienst kommen. Weil was kann dann im Augenblick Besseres passieren, als wenn dieses Land seit über einem Jahr komplett mit sich allein beschäftigt ist, wo du einen Präsidenten hast, der aus purem Überleben, also der, wenn er nicht gerade damit beschäftigt ist, sein eigenes Überleben halbwegs zu sichern, jeden gegen sich aufzubringen, der da draußen irgendwas in einer anderen Regierung gesehen hat. Ich meine, es gibt nichts, was Europa und Amerika weiter auseinandergetrieben hat als Trump. Es gibt nichts, was Asien und Amerika weiter auseinandergetrieben hat als Trump. Das ist, der ist ja the gift that keeps giving. Das ist ja, und hin und wieder, wenn ich Putin wäre, gut getimed, halt ihn möglichst viel Schaden anrichten lassen. Aber diesen Schaden kann man ja durchaus verlängern, indem man hin und wieder mal irgendwelche Informationen durchsacken lässt, die dann wieder Trump weiter abschießen und weiter dafür sorgen, dass dieses Land hier sich weiterhin selber zerfetzt daran. Und das halte ich für durchaus nicht. Also wenn, für so schlau halte ich ihn. Das halte
ich. Also ich glaube, ich würde dir auch nicht widersprechen, wenn du sagst, irgendwie Trump ist eine Putin-Puppet. Ja, also das heißt, dass Putin auch gerade mittels Kompromat, also obwohl ehrlich gesagt, was kann Trump eigentlich noch? Na egal. Aber auf jeden Fall, dass Putin Dinge gegen Trump in der Hand hat, vielleicht sogar irgendwie, dass Trump verschuldet ist bei den russischen Oligarchen oder so, halte ich alles für möglich, ja. Trotzdem,
ja,
sehe ich nicht die Notwendigkeit, dass er mit der Trump-Campaign zusammengearbeitet hat.
Also du siehst
für die Trump-Campaign gearbeitet, aber er hat nicht mit ihr zusammengearbeitet.
Also du siehst es noch nicht als hundertprozentig erwiesen, dass tatsächlich quasi die Russen und die Trump-Campaign irgendwann mal sich die Hand geschüsselt haben und gesagt haben, wir bringen die zu Fall.
Und vielleicht haben sie sich die Hand geschüttelt, aber
ja, also sozusagen diesen Pakt geschlossen haben.
Genau, also ich sehe die Smoking Gun nicht und ich bezweifle mittlerweile, dass es die Smoking Gun gibt.
Also das sehe ich sehr anders als du tatsächlich. Ich bin mir, also ich sag nicht, dass wir die Smoking Gun schon gesehen haben, aber wir sehen immer mehr Rauch aufsteigen. Und wir sehen diese Stelle, an der am Anfang, hey, guck mal da hinten, das sieht so aus, als ob da Rauch aufsteigen könnte. Und dann geht man mal hin und guckt mal und dann sieht man, hey, da ist ja mehr Rauch und immer mehr Rauch und immer mehr Rauch. Und jetzt ist plötzlich hier Flynn verhaftet und hat offensichtlich Angst davor, in den Knast zu gehen. Und wir sehen, dass Manafort unter Hausarrest steht wegen diverser Sachen. Und wir und abgesehen davon, dass ja sowieso quasi in der Trump-Campaign jeder irgendwie offensichtlich mal eine merkwürdige Beziehung zu Russland hatte. Hier Manafort, also das ist ja nicht mal ein Geheimnis, dass der mit Russland zusammengearbeitet hat, um die ukrainischen Präsidentschaftswahlen zu beeinflussen. Jetzt mit Flynn, dass es halt so diese Geschichten gibt, dass der einen türkischen Politiker kidnappen wollten, hier diesen, um ihn an Erdogan auszuliefern. Ich meine, genau. Das ist... Das alleine.
Wollten sie nicht Gülen kidnappen?
Genau,
das nicht
genau.
Gülen sogar? Ja.
Genau.
Das ist ja so diese Geistliche, aber ja. Der Flynn ist auch echt, ich meine, das sind echt so Knallchargen, das ist echt so, ich meine, weißt du, ich meine, wenn es darum geht, so, Hatten Sie die kriminelle Energie, das zu tun? Sage ich sofort, ja, 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 absolut, ja. Sie hatten diese kriminelle Energie. Aber es sind auch gleichzeitig, also ich frage mich halt auch so, also auch irgendwie, was so die Operational Security angeht, was sie da so abliefern, ja. Also wie offen, also wie also womit sie glaubten, davonkommen zu können, ja. Mhm. Das wirkt so amateurhaft, das wirkt so. Sorry, aber ich lache halt ehrlich gesagt immer bei diesen ganzen Stories, weil ich mir immer nur denke so what were you thinking?
Ja, aber bisher klappt's ja. Bisher klappt's ja.
Nee, es klappt überhaupt nicht. Es kommt ja alles raus. Es ist ja nicht.
Ja, es kommt raus, aber er ist immer noch Präsident. Es ist doch, ja, ich meine, wir sind doch
aber
langsam.
Aber das ist ja nicht, weil es so geplant ist, sondern das ist ja irgendwie, weil.
Aber es stört doch auch nicht weiter.
Weil Menschen halt so dumm sind, ich habe keine Ahnung.
Aber es ist doch, das finde ich, das ist so das, was mich in den letzten Wochen, das ist jetzt hoffentlich wieder ein bisschen vorbei, was mich in den letzten Wochen richtig runtergezogen hat, ist halt dieses, dass du, ich meine, vorher hat man gedacht so, also das alles, also es kommen so schlimme Sachen über diese Typen raus, es kommen so schlimme Sachen über diese Menschen raus und es passiert nichts, es hat keinerlei Auswirkung. Und es passiert einfach, also eben damit angefangen, dass jemand, dass er einen Wahlkampfleiter hat, überhaupt den Manafort überhaupt als Wahlkampfleiter einzustellen, da als Wahlkampfmanager. Jemanden, der seinen Lebensunterhalt damit verdient hat, widerlichen Gestalten an ihre blutige Macht zu verhelfen. Und diese ganzen Sachen und es funktioniert. Es ist halt ja, Flynn, ja, der war halt ein aber mehr hat er ja auch gar nicht gemacht und es ist selbst jetzt ist Trump noch so weit, dass er ihn eigentlich noch unterstützt und eigentlich noch gerne dabei hätte, obwohl er und obwohl Flynn höchstpersönlich da stand und lock her up, if I had would have done half of what she had done, I would be in jail. Und dann stellt sich raus, er hat wahrscheinlich mehr als die Hälfte von dem getan. Er hat wahrscheinlich deutlich mehr als sie getan. Er wird in den Knast gehen, vielleicht sogar. Und, oder wahrscheinlich.
Ach, das wäre so schön, das wär wirklich so schön, diese ganze Bande einfach mal in den Knast gehen zu sehen.
Das ist halt so das Krasse. Es ist halt wirklich, und es war halt für mich, und insofern messe ich jetzt Alabama eine große Bedeutung dabei, weil ich.
Das ist ein bisschen, der Fluch ist gebannt irgendwie so.
Nein, nicht nur das, sondern es war halt, die Republikaner hatten sich offensichtlich ganz, ganz klar mit dem Teufel arrangiert. Sie wussten, was sie für einen Arschloch da haben, sie wussten, was für einen Typen sie haben, aber sie wollen halt diese widerliche Steuerreform durchdrücken, auf Teufel komm raus und sie wollen das alles unbedingt machen und dann sagen sie, okay, dann paktieren wir halt mit dem Teufel, mir doch wurscht und lassen ihn gewähren und hey, wir bleiben an der Macht, wir kriegen unser Ding durch, lass den doch machen, kriegt ja niemand mit, was wir sonst hier so treiben. Und ich glaube, dass Virginia schon so ein bisschen dazu beigetragen haben und jetzt nochmal Alabama wird nochmal ganz, ganz klar dazu beitragen, dass sich einige im Kongress und im Senat und im Endeffekt sind das die einzigen Gruppen von Menschen, die Trump wirklich, wirklich schädlich werden können, indem sie ihm impeachen. Oder eben dann Ermittlungen zulassen und so weiter. Die entscheiden politisch, wie es weitergeht. Das hat nichts damit zu tun, was er für Gesetze gebrochen hat. Was wir mittlerweile über Trump wissen, über seine Campaign, würde tausendmal ausreichen, ihn zu impeachen, wenn man wollte. Wenn man wollte. Ja. Das ist egal, ob die Smoking Gun kommt oder nicht. Das Einzige, was die Republikaner dazu bewegen kann, in der Richtung stärker zu agieren, ist, also ich sage jetzt nicht, dass sie ihn morgen impeachen wollen, aber es ist halt, was so halt immer mal wieder diese Selbstsicherheit und dieses eigene Schulterklopfen, so hey, läuft doch eigentlich alles ganz gut. Ihr verliert eine Wahl nach der anderen und ihr verliert Staaten, die ihr vorher für nicht verlierbar habt.
Das ist der Punkt. Also wenn sie halt selber um ihre eigenen Posten fürchten müssen, dann fangen sie an, über Impeachment nachzudenken. Vorher nicht, da hast du recht, ja. Aber lass mich mal ganz kurz, ja. Ich muss mal ganz kurz was auf der Toilette klären.
Ah, okay.
Und
redest du mit der Trump-Administration?
Ja, komm, ich muss mal eine Nachricht schicken.
Ja, also es ist. Den
speziellen Russland-Kanal.
Oh Mann. Das ist also diese Wahl gestern, kann ich ja nochmal kurz sagen hier, die letzten Wochen haben mich echt mitgenommen. Das war so, es ist so, also es ist, das hat mich auf einer persönlichen Ebene nochmal angegriffen. Also dieses, diese Trump-Wahl, ich glaube, die ist für mich, als ob ein guter Freund gestorben wäre und immer weiter sterben würde. Das, also irgendwie ist das, das hat echt düstere Auswirkungen auf mich. Das ist, und gestern diese Wahl, ich hatte mich hier drauf eingestellt, ich hatte so überlegt, ja, Dienstag, also wir haben irgendwie, wann haben wir beschlossen, Podcast zu machen? Gestern oder vorgestern? Haben wir es halt beschlossen, dass wir jetzt Podcast machen, und ich habe halt mich schon, ich wollte auf jeden Fall über Alabama reden und über dieses ganze Thema, und ich hatte mich fest darauf eingestellt, dass es so, ja, Roy Moore ist zwar Senator gewählt, aber immerhin mit nicht ganz so vielen Prozenten, wie normalerweise Senatoren gewählt werden und sowas, und gestern kam dann bei mir so zaghaft die Hoffnung auf, dass das ja eventuell was werden könnten, und als dann so die ersten Turnout-Numbers rauskamen, und es war, die Ansage war, von vornherein so aus vergleichbaren Wahlen, wenn weniger Leute wählen, wenn die Wahlbeteiligung niedrig ist, dann gewinnt Moore, klar. Wenn die Wahlbeteiligung hoch ist, dann gewinnt Jones, klar. Und wenn es irgendwo in der Mitte ist, dann ist es halt ein Toss-up. Und die Wahlbeteiligung war relativ hoch. Das hat mir gestern so ein bisschen Optimismus gegeben. Und dann halt unter Schwarzen war die Wahlbeteiligung sehr hoch. Das hat mir mehr Optimismus gegeben. Und
man sagt ja irgendwie, schwarze Frauen hätten die Wahl.
97%. 97% haben die Jones gewählt. Prozent, ja. Das ist halt sowas auch. Warum setzen diese fucking idiotischen Demokraten nicht stärker auf Schwarze? Warum? Also ist jetzt hoffentlich mal dieses, ja, wir müssen die weiße Mittelschicht, vielleicht müssen wir dafür auch mal wieder ein bisschen rassistischer werden. Hoffentlich ist bei den Demokraten diese Diskussion jetzt langsam mal vorbei. Weil wenn ihr eins auf die Reihe kriegen müsst, wenn Schwarze wählen gehen, dann wählen sie Demokraten. Das ist, und alles, was ihr machen müsst, ist, die zu aktivieren. Und ihr müsst dafür sorgen, dass die ungehemmt und ungestört wählen dürfen, weil das ist ja, es gibt ja diese ganzen Gesetze in diversen Staaten, diese Voter-ID-Laws und sowas, die verhindern sollen, dass Schwarze wählen gehen. Und ihr müsst dafür sorgen auf Bundesebene, dass jeder wählen darf. Das ist ja hier zum Beispiel auch sowas, dass in vielen Staaten darfst du ja, wenn du verurteilt bist, darfst du nicht wählen gehen und so eine Späße. Also wenn du irgendwie mal wegen eines Verbrechens verurteilt bist. Wenn du im Knast bist, dürfen viele Leute nicht wählen und solche Sachen mehr. Also es sind und dafür stärker zu sorgen, dass halt jeder dieses Wahlrecht auch hat und es auch nutzen kann und auch Das sind auch so kleine Perversitäten, also dass zum Beispiel, dass gerne mal geguckt wird, hast du denn irgendwelche unbezahlten Tickets oder sowas, irgendwelche Strafzettel, die du noch nicht bezahlt hast. Und wenn du dann halt zur Wahl gehst, steht da halt ein Polizist, der mal nachguckt, ob du denn nicht noch unbezahlte Ticket hast. Und das sind natürlich Leute, die vielleicht irgendwie noch irgendwo mal einen Strafzettel mal nicht bezahlt haben, weil sie gerade nicht das Geld haben. Das ist halt eine, ja, die werden damit abgehalten, davon wählen zu gehen. Und das dem kann man allen vorbeugen. Und diese Leute müssten die Demokraten mehr unterstützen. Die Demokraten müssten halt diese Basis halt nicht die populistisch rechte Basis finden, sondern sie müssten halt wirklich ihre Wählerschaft, ihre eigentliche Kernwählerschaft wiederfinden. Das ist wirklich, ja, die Republikaner sind ein schlimmer Schweineverein. Aber es ist jetzt nicht so, als ob die Demokraten irgendwie gut wären. Ich würde sagen, der Vergleich mit der SPD, den du gebracht hast, der ist wirklich sehr, sehr unfair für die SPD, weil im Vergleich dazu ist die SPD eine moderne Partei. Die Demokraten haben sich halt damit abgefunden, dass sie gegen eine eigentlich absolut unwählbare Partei in ungefähr 50% der Fälle verlieren. Das muss man erstmal hinkriegen, gegen diese Republikaner hier zu verlieren. Und wie wir jetzt gesehen haben, man kann sie selbst in Staaten besiegen, in denen sie für unbesiegbar halten. Also für mich hat das, für mein persönliches Wohlbefinden hat das zumindest jetzt erstmal so seit gestern Abend doch ordentlich was gebracht. Und auch diese Hoffnung, dass ich in diesem Land nochmal was bewegen kann, hat sich dadurch doch dramatisch erhöht. Oh, es ist so krass, ich bin halt am Überlegen, das ist auf einer persönlichen Ebene, ich habe gerade gesagt, als du weg warst, das ist so ein bisschen so diese ganze Trump-Administration, diese seit der Trump-Wahl, das ist für mich so, als ob ein guter Freund sterben würde und weiterhin stirbt. die ganze Zeit über. Das ist so, das nimmt mich echt mit. Also das ist so, ich probiere da halt, früher habe ich halt Daily Show geguckt und das war ganz unterhaltsam und dann wurde halt und das war irgendwie lustig und so. Und inzwischen ist es so, dass ich, und das war jetzt auch unter Trump ist das teilweise natürlich auch durchaus unterhaltsam, aber irgendwann wird es mir dann immer zu viel. Irgendwann schalte ich dann ab und sage, ich kann es mir einfach nicht angucken. Ich kann einfach nicht reingucken. Ich bin dann lass mich mit diesem Thema in Ruhe. Und Twitter kann ich eh schon seit langer Zeit nicht mehr aufmachen, ohne dass ich merke, dass es meiner Psyche nicht gut tut. Das ist so dieses ganze politische Thema hier, das nimmt mich doch massiv mit und das, ich hoffe mal, dass das jetzt ein bisschen besser dadurch jetzt wird. Aber es ist, oh Mann. Oh Mann.
Ja, also.
Mal gucken. Und auch in Europa, das nach der, also da haben wir noch gar nicht drüber geredet, da in Polen diese Demonstration, die es da gab, diese gigantische mit diesen Nazis da, dieser Fackelmarsch da. Warum das Nazis immer noch Fackelmärsche machen? Und wo ich mir dann auch so im Nachhinein denke, dass tatsächlich Polen Angst hat davon, vom Islam eingenommen zu werden. Das ist, muss man sich mal vorstellen, als ob da irgendwie,
absurd, ja.
Als ob da sitzen angeblich, also da, im Nahen Osten sitzen irgendwelche Leute so, ja, was könnten wir dann machen? Ja, wir könnten unser eigenes Land und hier ist ja alles nicht so geil und vielleicht mal ein bisschen freier und ein bisschen mehr davon. Und, weißt du was, wir greifen irgendein Land an und übernehmen das. Okay, ja, gute Idee. Welches denn? Polen. Polen? Liebe Polen, niemand will euer Land übernehmen. Wirklich, niemand. Ja, es gibt schöne Städte bei euch und manche Landschaften sind ja auch ganz nett. Aber, und das trifft übrigens genauso auch auf Deutschland zu. Das ist diese Absurdität und dieses Ganze, und hin und wieder gibt es dann doch mal nochmal einen Hoffnungsschimmer. Ach ja.
Tja, also weiß ich auch nicht.
Ich kann ja nochmal was ganz anderes erzählen. Mein Kater musste
gestern. Ich kann dir mal erzählen, dass ich
stimmt.
Zu Besuchen komme.
Draußen ist ein Kolibri gerade. Ja, wir haben nach der letzten Sendung, habe ich noch irgendwie gesagt, manchmal reden wir ja noch ein paar Minuten weiter. Und dann habe ich gesagt, hey, komm ich doch mal besuchen. Haben wir schon ein paar Mal drüber gesprochen. Ich will mich hier zeigen, wo wir hier wohnen und wie das hier ist und sowas. Und auch mal vielleicht ein bisschen länger reden und so. Und dann hast du ja, mache ich. Und dann irgendwie 10 Stunden später hat er ein Ticket gebucht. Fand ich sehr cool.
10 Stunden?
Ich weiß nicht, wie schnell, aber es ging auf jeden Fall so. Ich dachte so, reden wir nochmal in 2 Wochen drüber oder irgendwie sowas, wenn es hochkommt. Aber dann
also meine Überlegung war halt folgende. Ne? Also ich bin jetzt zum Jahresende, habe ich ein bisschen Geld über und ich habe für Januar noch nicht viele Termine, noch nicht viel Sachen. Und das ist wirklich für so einen Freiberufler wie mich ist das wirklich eine ganz seltene Situation.
Ja.
So Geld auf Tasch und
trotzdem
sozusagen die Option auf Freizeit. Also das kommt selten zusammen, ja. Und dann irgendwie ist noch Winter so und dann dachte ich mir, ach geil, irgendwie so im Januar nochmal so einmal so ein bisschen Sonne tanken, so ein bisschen Wärme. Ich meine, klar, du bist nicht in der Karibik, aber es ist halt irgendwie schon was anderes als hier.
Ja.
Und
ich habe die Bilder aus Deutschland gesehen, ja, es ist anders.
Es ist wirklich hier, es ist hier die ganze Zeit nur dunkel, das ist ganz schlimm. Egal, auf jeden Fall habe ich mir gedacht, okay, den Januar nochmal so, ach, das ist genau das Richtige. Und jetzt, im Januar komme ich dann so zwischen 12. und 26. oder sowas.
Ich habe es mir auf jeden Fall in den Kalender eingetragen.
Ja.
Ja.
Bin ich in Kalifornien.
Ja, freue ich mich sehr drauf.
Bin ich in San Francisco, Bay Area und so drumrum, so ein bisschen rumgucken, mir das mal alles angucken. Ich war ja schon mal da, also das war aber vor Ewigkeiten, meinen Eltern, da war ich.
Auch in San Francisco oder?
Ich glaube 18 oder so war ich da.
Wo warst du denn da?
17 oder so. Ja, waren wir auch in San Francisco. Ah. Also wir hatten im Endeffekt so eine Rundreise gemacht irgendwie mit dem Auto, sind wir also auf jeden Fall Kalifornien, Utah, Nevada, also sind wir da überall rumgefahren und dann irgendwie haben wir uns halt so von Ort zu Ort irgendwie und das war irgendwie, das war geil, das hat Spaß gemacht, das war viel gesehen.
Das glaube ich.
Also wirklich alles mögliche, Death Valley und Grand Canyon und Bryce Canyon und.
Sehe schon, du kennst das alles hier besser als ich.
So ein bisschen habe ich mich schon umgeguckt. Ja. Das ist sehr, sehr lange her. Sehr, sehr lange her.
Tja, wie alt bist du gleich? Fast 30?
40.
Ja, schon klar.
40, das hat mir
schon. Ja, ja. Ja, es ist schon alles lange her. Es ist, freue ich mich sehr drauf. Werden wir auf jeden Fall hier einen Podcast vor Ort machen.
Mindestens einen.
Mindestens also einen. Zwei. Und mal gucken, wie das alles läuft. Und das wird super, hoffe ich. Ich hab gerade heute am Anfang der Sendung so gedacht, vielleicht schaffen wir es uns doch vorher noch zu verkrachen und dann kannst du hier nicht übernachten. Nein.
Lass uns sehr vorsichtig miteinander umgehen hier im Podcast.
Sonst ist Michi obdachlos in San Francisco.
Ja, das ist aber auch gar nicht so unwahrscheinlich, weil ich momentan so krass auf Krawall gebürstet. Das ist echt schlimm. Es ist wirklich schlimm. Aber es liegt auch daran, ne? Also ganz ehrlich, also wenn hier auch ein paar Follower, also Twitter-Follower zuhören auf diesem Kanal, und ich weiß, dass es ein paar gibt, wenn ich viel auf Twitter schreibe, dann hat das immer damit zu tun, dass ich gerade irgendeinen Text fertig schreiben muss oder so, dass ich irgendwie ein Projekt gerade dran bin. Und dann halt, also vor allem, wenn ich diskutiere, also vor allem, wenn ich mich in irgendwelche völlig sinnlosen Twitter-Diskussionen einlasse, dann hat das meistens damit zu tun, dass ich ganz, ganz hart prokrastiniere.
Kenne ich irgendwo, ja.
Und dann muss ich die ganze Zeit nur irgendwelche steilen Thesen. Es ist, ich hasse mich selber da ein bisschen dafür. Wollte ich mal ganz kurz sagen.
Ja, das ist, man lässt so auf Social Media lässt man manchmal so seinen die Seite von sich raus, die man eigentlich lieber gar nicht hätte, ne?
Genau.
Das geht uns wahrscheinlich allen manchmal so. Ich habe in letzter Zeit auch, ich hatte ein paar Diskussionen und aber wo ich glaube, dass ich die so weit wie es geht sachlich führe, aber halt trotzdem hart. Das ist nämlich sowas, was so Wohnungsbau in Berlin. Und
ach ja, das war so eine Facebook-Diskussion. Nee, was war das?
Auf Facebook war das.
Ja, ne? Facebook-Diskussion, ja.
Also das ging darum, dass irgendwie in Berlin-Kreuzberg will jetzt Google ein Büro aufmachen, wo sie irgendwie Startups fördern oder irgendwie sowas.
Genau.
In der Olauer Straße.
Du hast es Umspannwerk oder
so? Ja, irgendwie sowas, genau.
Da jogge ich jeden Tag, also nicht jeden Tag, aber da jogge ich häufig dran vorbei. Ja.
Irgendwas mit Elektrizität auf jeden Fall.
Wo ich wohne im Endeffekt.
Genau, es ist, und
I for one welcome our new overlords,
würde
ich mal so sagen.
Und ich bin halt, und da gibt es halt diese Initiative irgendwie Fuck you Google oder irgendwie sowas, die halt Google gerne aus Berlin vertrieben hätten. Weil es kein Impressum gab, weil die offensichtlich sehr viel Mühe geben, sich auch diese Seite geheim zu halten und sowas, habe ich denen auch mal eine Mail geschickt und habe dann auch eine Antwort tatsächlich, so nach dem Motto, wer seid ihr denn eigentlich? Und habe dann auch eine Antwort gekriegt von jemandem, nichts Schlimmes, war halt irgendjemand, der, ja, ich probiere halt anonym zu bleiben und, aber du kannst mich treffen, ich bin dann in dem Café halt, es gibt ja auch einen Termin angegeben, also will ich jetzt irgendwie keinen Strick draus drehen. Scheint eine Privatperson zu sein zumindest. Und ich finde, das geht halt sehr stark natürlich auch um dieses Gentrifizierungsthema und sowas und mich kotzt dieses Thema gerade so, wie es angegangen wird, hier immer mehr an, weil ich jetzt gerade auch in San Francisco lebe, eben einer Stadt, die Wohnungsknappheit, wo das kein neues Thema ist und ein Thema ist, was sich immer weiter zuspitzt. Und was zu absolut.
Ihr seid eigentlich schon so Gentrifizierungsweltmeister, kann man schon so sagen, oder?
Also, wir haben jetzt mal vorsichtig, also wir wohnen, ich kann ja mal einfach von unserer
Seite. Also nicht ihr als
ja, ja,
als,
nee,
wir, Indianer, nee, sondern, nee. Sondern San Francisco
aber allgemein. Ich beschreibe jetzt einfach mal unsere konkrete Situation. Wir haben jetzt hier eine Wohnung gemietet, das ist in einem, wie ich finde, sehr, sehr schönen Stadtbezirk in Bernal Heights. Ist, als wir hierher gezogen sind, vor anderthalb Jahren, war das noch so ein Geheimtipp, weil es hier noch relativ günstige Wohnungen gab. Weil in der Mission und in Noe Valley und sowas könnten wir uns nicht mehr wirklich was leisten. Wir haben jetzt hier, was wir haben, ist ein Two-Bedroom, heißt das? Nee, ein One-Bedroom, genau, ein One-Bedroom. One Bedroom. Das heißt, wir haben eine Küche, eine kleine, wir haben ein winziges Wohnzimmer, wo mit Mühe und Not unsere Couch reinpasst. Es geht alles, es ist gemütlich, also ist jetzt nicht schlimm oder sowas, ist jetzt nicht so, dass es nicht ginge, aber und wir haben ein sehr großzügiges Schlafzimmer. Aber wir haben kein Zimmer für Kolja, kein eigenes. Was, als wir eingezogen waren, definitiv noch kein Problem war, was jetzt auch noch geht, aber was, wir hätten halt gern ein eigenes Zimmer für ihn. Dafür zahlen wir, haltet euch fest, $3,500 im Monat. So. Seitdem wir jetzt hier sind, ist dieser Stadtbezirk mehrfach in der New York Times so zum geilsten Stadtbezirk in Amerika, geilste Community in Amerika gewählt worden und so weiter und so fort, was dazu geführt hat, dass die Preise hier relativ nach oben gegangen sind. Ein Two-Bedroom, also eine Wohnung, in der Kolja ein eigenes Zimmer hätte, können wir uns nicht leisten, schlicht und ergreifend. Die erträglichen Sachen, also es geht los, Two Bedrooms in Bernal Heights gehen los ab $4,200. So. Dafür kriegst du, das ist hier in einer Straße, an einer nicht schlimm belebten, aber einer relativ belebten Straße im Fettdunst einer Kneipe sitzt du dafür. Also es ist direkt über einer Kneipe. Wir sind da auch relativ regelmäßig. Wir mögen diese Kneipe, aber man möchte halt nicht direkt drüber wohnen, wenn es geht. So, das geht 4,2. Okay, Sachen, wo man sagen würde, ja, ach, da könnte ich mir vorstellen zu wohnen, das könnte doch durchaus ganz nett sein, gehen los ab 4,7, 4,8. Das ist Geld, was wir einfach nicht haben. Und ich verdiene sehr, 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 sehr gut. So, dass hier Arme sich das nicht leisten können, das ist schon, das ist.
Also deine Miete wäre höher als, ich würde sagen, die richtig guten Einkommen hier in Berlin.
Ja, auch als richtig gute Einkommen hier in Amerika.
Nein, ich meine deine Miete.
Ja, ja.
Sozusagen so hoch.
Ja. Also du hast hier bei Vox diese die machen ja so YouTube-Videos. Die hatten neulich über San Francisco hatten die so ein Video. Da ging es um eine Familie, die hier in prekären Zuständen lebt, wo sie ist, glaube ich, Professorin an der Uni und er macht auch irgendwas Besseres und die haben halt zusammen nur etwas über $100,000 im Jahr und haben halt berichtet, wie schwer es ist, mit $100,000 im Jahr zu leben hier in San Francisco.
Mhm. Und muss man schon auch, ja.
Und das ist halt, und das ist.
Gibt's nur noch Nudeln, ne?
Wir sind hier in einem Land, in dem, ja, die müssen beim Essen aufpassen. Die müssen beim Essen sparen, weil sie ansonsten, und das, obwohl die Miete, sie können eine Wohnung, kriegen sie von der Uni irgendwie ein bisschen günstiger und sowas und so. Aber es ist trotzdem, das Leben hier ist so teuer, dass halt, und man muss halt in Amerika, das Durchschnittsgehalt liegt irgendwie bei $35,000-$40,000 im Jahr. Also wenn du
70. Damit könntest du dir wahrscheinlich nicht mal einen Mülltunnel leisten, ne?
Wenn du in den USA 70.000 machst, dann hast du, ja, gut, habe ich geschafft, habe ich. So, hier, in dieser durchgentrifizierten Gegend, bist du bis knapp unter 100.000, giltst du als arm. Und diese ganzen Kosten sind ausschließlich durch die ganzen Mieten. Restaurants werden teurer wegen höherer Mieten, weil die Leute halt mehr verdienen müssen, um überhaupt noch hier zu leben und weil die Restaurantmieten teuer sind. Kinderbetreuung ist sowieso sauteuer, aber wird nochmal zusätzlich teurer wegen der hohen Mieten. Lebensmittel sind teurer, weil die ganzen Geschäfte irgendwo sich einmieten müssen und hohe Mieten zahlen. So. Und jetzt ist das nicht so, als ob hier in ich meine, wir leben hier, wir sind hier im liberalen San Francisco. Hier ist so das Liberale der Liberalsten. Hier sind Hippie-Stadt und so weiter. Und hier ist eine Menge gemacht worden, um diese Gentrifizierung zu verhindern und um diese Mietpreisexplosion zu verhindern. Und nach allem, was ich so erlebe, hat das eher geschadet. Weil, und wenn man mal drüber nachdenkt, dann macht das eigentlich auch Sinn. Was ist, also wenn eine Stadt, was heißt das in Berlin, dass die Mieten steigen? Das heißt, es würden gerne mehr Leute hin. Das Angebot steht nicht im Verhältnis zur Nachfrage. Die Nachfrage ist so hoch, dass das Angebot nicht mehr stimmt. So, und jetzt kann man, entweder ist man ein harter Kapitalist, dann sagt man, okay, der Markt regelt das. Dann heißt, die Mieten steigen, so und so viele Leute können sich einfach keine Wohnung mehr leisten. Dann kann man, dann wohnen da halt nur noch die Reichen. Naja, okay, ist halt so. So, jetzt ist der soziale und der sozialere Anspruch, der dann regelmäßig kommt, ist, nein, nein, wir machen Gesetze, dass die, die da schon drinne wohnen, dass die da drin wohnen bleiben dürfen und dass das alles billig bleibt. Und dass einfach niemand von draußen dazukommt. Das ist, du, ja, jetzt hast du sozusagen, jetzt sind nicht mehr, nehmen nicht mehr die Reichen die Wohnungen weg, sondern, aber du hast im Endeffekt, hast du immer noch zu wenig Wohnungen. Und Leute, die gerne eine Wohnung in der Stadt hätten, weil es eine beliebte Stadt ist, können keine Wohnung sich leisten. Und das einzige Lösung, die ich sehe für dieses Dilemma, ist mehr bauen, mehr Wohnraum schaffen. Wenn du zu wenige Wohnungen hast, brauchst du mehr Wohnungen. So, und das kann natürlich so, und dann kommt immer, ja, bezahlbare Wohnung. Ja, auch bezahlbare Wohnung, klar, aber auch teure Wohnung. Nur weil du dir eine Wohnung nicht leisten kannst, was passiert denn? Was passiert denn, wenn in einer Stadt, wenn die Wohnungen langsam knapp werden? So, dann sagen immer, ja, Luxussanierung macht immer alles kaputt. Ich glaube, dass Luxussanierungen sind eher ein Symptom als eine Ursache. Nämlich, es gibt einfach relativ viele Leute es gibt Leute, die können sich teure Wohnungen leisten. Also gibt es Investoren, die für diese Leute Wohnungen luxussanieren, damit diese Leute dann diese Wohnungen mieten. Was passiert, wenn es diese Luxussanierung nicht mehr gäbe? Würden diese Leute sagen, oh, dann gehe ich halt in eine andere Stadt? Ich vermute eher nicht. Ich würde vermuten, dass der größte Teil dieser Leute würde sagen, ha, dann muss ich halt eine etwas schlechtere Wohnung nehmen. Und damit würden sie quasi nur eine Wohnung nehmen, in der jetzt jemand anders wohnt.
Und ja, ich glaube, diese Luxussanierungsgeschichte ist in Berlin aber nochmal ein bisschen was anderes. Auch die Diskussion ist hier so ein bisschen anders, weil im Gegensatz zu Berlin wir haben ja keinen Google, also noch nicht, wir haben keinen Apple und wir haben keinen Facebook. Also der Punkt ist, in Berlin verdient ja keiner was. Ja?
Ja.
Also es gibt ja hier die Jobs nicht. Ja.
Ja.
Und deswegen ist halt, also ich habe auch ein bisschen das Gefühl, dass es hier in Berlin auch diese ganze Luxussanierung und vor allem diese ganzen Townhouse-Geschichten, die hier gebaut werden, die halt alle für so mega reiche Leute gebaut werden, die ja einfach nicht sind.
Zum einen glaube ich.
Bubble, habe ich auch das Gefühl.
Also daran ein paar Sachen. Zum ersten, es ist krass, Berlin wird gerade schon so teurer, obwohl es noch gar nicht die ganzen Firmen gibt, die entsprechenden Arbeitsplätze auch schaffen. Stellt euch mal vor, wenn das passieren würde, was dann abgehen würde, wenn tatsächlich irgendwie Berlin anfangen würde, wirtschaftlich zu boomen, wie dann die Mieten abgehen.
Deswegen müssen wir das verhindern und Google hier
pupen. Das scheint jetzt die Alternative zu sein, dass man sagt, wir machen die Situation, wir machen Berlin so scheiße, dass hier einfach niemand mehr wohnen will. Soll das die Lösung sein? So, das ist das eine. Wenn es eine Bubble gibt, dass diese ganze Wohnung leer stehen, ja, dann könnt natürlich sagen, dass diese Leute, die gebaut haben, dass die sagen, na okay, dann stehen die halt für alle Zeiten leer oder sie vermieten sie halt billiger, obwohl es Luxuswohnungen sind. Ich glaube, es würde eher Letzteres passieren. Berlin ist arm. Ja, da sollte mehr sozialer Wohnungsbau und der Senat hat sich da in den letzten Jahren hat immer so dieses, ja, wir haben doch genug Wohnraum da in Marzahn, wo keiner wohnen will, da gibt es ja noch genug Wohnungen und so weiter und so fort. Wenn die voll sind, dann können wir ja auch langsam. Das ist, halte ich für total, also ich finde, man sollte tatsächlich irgendwie probieren, eine Stadt zu schaffen, in der jeder leben kann. Aber das heißt auch jeder. Das heißt halt nicht jeder, der schon immer hier war oder jeder, der uns in den Kram passt, sondern das heißt jeder. Und so dieser, weil ich glaube, diese Stimmung, die gemacht wird, dieses wir gegen die, was halt wir gegen Google und dann halt Google und dann sagen, wie schlimm Google ist. Sorry, ihr gegen Google habt schon verloren. Wenn ihr tatsächlich diesen Krieg wollt, dann ist, oder das ist jetzt nicht Google, sondern wenn wir sagen, wir arm gegen die Reichen haben die besseren Anwälte, die haben mehr Zeit, die haben mehr, können besser bestechen. Vermieter wollen diese Leute mehr haben als euch. Selbst wenn ihr euch die Wohnung leisten könntet, sobald jemand ankommt mit einem höheren Einkommen, ist der Vermieter, hat er ein Interesse daran, eher diese Person zu nehmen als die ärmere Person, weil sie die Hoffnung haben, weil sie sich halt sicherer sein können, dass die Miete definitiv immer pünktlich gezahlt wird und so weiter und so fort. Das sind also, ich halte dieser Wunsch, dass sich doch nach Möglichkeit nichts ändert. So ist immer mein Eindruck. Also mein Eindruck von der ganzen Geschichte ist, jetzt ist alles gut, da kommen die, wir müssen verhindern, dass die kommen. das wird nicht funktionieren. Die werden trotzdem kommen. Und wenn es eine Knappheit gibt an Wohnungen, dann sind immer die Gearschten, die nicht die entsprechenden sozialen Bedingungen mitbringen. Die nicht das entsprechende Geld mitbringen. Und selbst wenn man das jetzt irgendwie hinkriegt, im Augenblick hat Berlin gerade irgendwie eine linke Regierung und so. Und ja, das kann doch alles, Berlin hat eine linke Regierung, oder? Ja.
Rot-Rot-Grün.
Rot-Rot, genau. Und die können das ja alles machen und so weiter und so fort. Und das geht doch schon alles. Und ja, stimmt, das war ja mit André Holm auch Stadtentwicklungs, ja. Und dann sitzt er, ja, und damit könnte er sagen, dass die irgendwie eine super pfiffige soziale Gesetzgebung schafft, dass tatsächlich ärmere Menschen, auch ohne dass man neue Wohnungen baut, in ihren Wohnungen bleiben können und so weiter und so fort, ohne dass es diese Veränderung gibt. Ja, aber die nächste schwarz-gelbe Regierung kommt bestimmt. Und dann wird es wieder schlechter werden. Und die haben dann kein Interesse mehr dran, sozial Schwächere zu schonen. Und baut. Ich war ja neulich in New York und in New York wird an jeder Ecke gebaut. Und nun ist New York auch eine Stadt, da passt das einfach ein Stadtbild. Ich meine, auch wenn du auf Manhattan willst, da ist halt eine Stelle, an der kein Hochhaus ist, ist auffälliger als einer, an der ein Hochhaus ist. Und das verändert den Charakter der Stadt nicht so sehr und dadurch wird das wahrscheinlich einfacher. Und ich sehe, und hier in San Francisco, also gestern habe ich auch in der New York Times noch so einen Artikel gelesen, da ging es darum, dass halt in Berkeley, da ist halt irgendwie eine Gegend, da hat halt jemand gekauft und wollte da jetzt, bisher steht da ein Haus drauf und jetzt wollte er drei Häuser draufstellen und dann geht da eine halbe Bürgergemeinschaft gegen die Bürgerinitiative gegen die los, sozusagen, obwohl es absolut legal ist. Also es gibt kein Gesetz dagegen. Also von der Bebauung ist das absolut okay. Das ist niemand hat was dagegen. Das ist nämlich das nächste Problem, das ist hier auch ganz in San Francisco ganz klar zu bemerken. Es sind halt Leute dabei, die sind halt sehr, sehr reich geworden mit ihren Häusern. Wenn du hier irgendwie in den 90er Jahren dir ein Haus für 200.000 gekauft hast, dann ist das jetzt locker 1,3, 1,4 Millionen wert. Diese Leute, und das sind sehr viele, haben kein Interesse daran, dass ihr Eigentum an Wert verliert. Für die ist das nämlich gut, diese Wohnungsknappheit, weil das erhöht den Wert ihrer Häuser. Das heißt, man hat innerhalb so einer Stadt so und so viele Leute, die, auch wenn sie es nicht laut zugeben werden, ein Interesse daran haben, dass die Situation so bleibt, wie sie ist oder sich sogar noch zuspitzt. Also wenn man in Berlin Wohnungsvermieter ist und Wohnungsbesitzer ist, dann hat man doch ein Interesse daran, dass die Wohnungsknappheit eher noch schlimmer wird, weil dann kann man die gleiche Wohnung für viel mehr Geld vermieten. Und man verdient im Endeffekt viel mehr. Wie gesagt, wir leben hier, wir zahlen hier, nach etwa einem Jahr, als wir hier gewohnt haben, ist unser Vermieter mal, die sind zum Glück nur sehr selten da, die haben hier noch eine Wohnung in dem Haus. Und die sind dann mal vorbeigekommen in einem neuen Auto und dann habe ich gesagt, ja, wir haben dieses Auto bezahlt. Und wirklich innerhalb von einem Jahr haben wir genug Miete bezahlt, um den, ja, könnt ihr selber ausrechnen, um sich für 45.000 mal eben eine neue Karre hinzustellen. Und das sind, mein Gefühl ist, dass wenn Berlin die Richtung weitergeht, die es jetzt gerade geht, die leider die natürliche ist, dass es vielleicht nicht ganz so schlimme Zustände annehmen wird wie hier in San Francisco. Aber auf jeden Fall glaube ich nicht, dass diese Entwicklung, die gerade stattfinden, das Problem verkleinern werden. Sie werden es nur schlimmer machen. Und ich glaube, das Einzige, was hilft, ist bauen, 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 bauen.
Okay, ich wollte mal ganz kurz, ich will da gar nicht widersprechen.
Ja.
Ich will nur einen Gedanken einwerfen. Und zwar irgendwo habe ich letztens gelesen, dass das hatten wir, glaube ich, auch schon mal im Podcast, das Thema, dass ein wirklich großer Teil der ganzen Derivatenhandel, ganzen Finanzmarkt im Endeffekt, besteht aus einerseits sozusagen tatsächlichen Gewinnen aus der Immobilienwirtschaft, aber auch vor allem aus Spekulationen aus der Immobilienwirtschaft. Also die Immobilienwirtschaft ist in dem ganzen Finanzmarktding immer noch eine wahnsinnig zentrale Geschichte, von der ganz, ganz viel sozusagen des Kapitals, es ist tatsächlich wirklich Immobilien und das ist ja wirklich erstaunlich, weil im Endeffekt ist ja sozusagen, ne, Immobilien, also Grundstück, ist ja eigentlich sozusagen das Ureigentum. Ne? Also ja. Das war das erste Idee des Eigentums, wurde anhand von Land aufgemacht. Und im Endeffekt ist das immer noch extrem dominierend. Und ein Artikel hatte sich damit beschäftigt, dass ein Großteil der Wertschöpfung in der Welt und damit auch des Finanzmarktes genau dadurch passiert, dass tatsächlich Grundstücke aufgewertet werden.
Mhm.
Das sind aber natürlich nicht irgendwelche beliebigen Grundstücke, sondern das sind Grundstücke in Städten.
Natürlich.
Und wenn du dir nämlich mal anschaust, wie, sag ich mal, die ökonomische sozusagen die ökonomische Bilanz nach Regionen innerhalb von einem, egal welchem Staat eigentlich aussieht, ja, dann hast du halt immer sozusagen so diese Mega-Peaks bei den Städten, vor allem bei den großen Städten, ja, da hast du sozusagen, boah, die erwirtschaften halt ein wahnsinniges Geld, ja, da wird ein wahnsinniges Geld umgesetzt, während dann sozusagen der Rest ist dann sozusagen irgendwie kaum noch Rede wert, irgendwie, ich glaube so 80%, praktisch jedes Land, ne, kannst du dir anschauen. Und 80% des Geldes, das irgendwie verdient wird, der Volkswirtschaft, die dort verdient wird, wird nur in den Städten verdient.
Ja.
Nur in den Städten. 80%. Und das erklärt natürlich vieles, erklärt einerseits natürlich auch viel, zum Beispiel diesen Unterschied zwischen, auch den politischen Unterschied zwischen Land und Stadtbevölkerung und diese Eifersüchteleien, die es da mal ein bisschen gibt, die dann sich politisch ausdrücken. Das erklärt aber auch, glaube ich, sehr, sehr gut, wo diese Wertsteigerung herkommt, ne? Denn natürlich willst du als Individuum, als Firma und egal als welche Entität auch immer, du willst natürlich dorthin gehen, wo das Geld verdient wird. Und das ist dann eben die Stadt.
Klar.
Und da die Stadt aber halt dann doch ein begrenzter Ort ist, in dem halt relativ geringer Platz ist, ja, vergleichsweise, steigt eben entsprechend der Wert eines Grundstücks. Steigt der Wert eines Gebäudes, steigt der Wert einer Wohnung, steigt der Wert eines Büros. Je nachdem, wie diese Stadt sozusagen an wirtschaftlicher Dynamik gewinnt.
Mhm.
Ja, und im Endeffekt kann man sagen, dass die, oder zumindest im besten Fall, ja, reflektieren die Wohnungspreise oder auch die Verkaufspreise von Grundstücken und so, reflektieren die mehr oder weniger sozusagen die Wirtschaftskraft der Stadt.
Mhm.
Und dementsprechend, das ist erstmal eine schöne Erklärung für die Geschichte. Jetzt muss man dazu sagen, ja, dass vor allem Hauptstädte, das sind ja meistens so ziemlich große, wichtige Städte, die die eine große Rolle innerhalb von einer Nation spielen, dass diese natürlich auch immer sozusagen ein großer Wirtschaftsfaktor sind.
Ja.
Also ne, irgendwie kannst du eigentlich fast jedes Land rannehmen, auch vor allem in der EU, außer eins. Und das ist Berlin.
Hm.
Deutschland ist das einzige Land in der EU, das einzige fucking Land in der EU, das dem es besser ginge, wenn Berlin nicht Teil davon wäre. Das ist kein Witz.
Okay.
Das muss man sich erstmal so reinziehen, ja. Also ich finde das schon echt sehr entstellend.
Also sozusagen, wo Berlin wird, also Berlin ist wirtschaftlich schlechter als der Durchschnitt in Deutschland.
Genau, und im Endeffekt wissen wir ja auch, also Berlin wird halt durchgefüttert durch die entsprechenden Landesfinanzausgleich und ich glaube, wir machen uns, also ich glaube, dass da gibt es ja auch so einen gewissen Berlin-Hass, auch gerade so, keine Ahnung, Bayern, ne?
Klar.
Kennen wir ja auch so diverse Autoren.
Klar. Wer? Nein.
Die hassen ja auch Berlin. Auch unter anderem dadurch, ja, dass hier irgendwie so diese ganzen Slacker, so wie ich und du ja nicht mehr, aber dass unsere Stadt jetzt hier so durchgefüttert wird mit diesen mit der Wirtschaftsleistung der südlicheren Region. In gewisser Hinsicht bin ich da auch immer ein bisschen noch stolz drauf, ne, zu sagen, okay. Bring it on. Und aber andererseits kann ich auch schon so ein bisschen verstehen, dass die dann auch so ein bisschen unleidlich sind, was also dass viele Leute so unleidlich sind, was
naja, also
so angeht. Und da kann ich dann, ne, naja, also aber so viel auch so ein bisschen vielleicht so zu dieser Idee der Spekulationsblase. Ich glaube ganz ehrlich, dass ich kann mir gut vorstellen, dass Investoren, die ja doch durchaus hier in Berlin auch gerade international aufgestellt sind, das sind ja ganz, ganz viele Leute aus London, das sind ganz, ganz viele Leute aus New York oder aus Tel Aviv oder was weiß ich, die hier krass investieren. Und die aber irgendwie mehr oder weniger von diesem Narrativ ausgehen, das halt überall auf der Welt auch stimmt, ja, zu sagen, okay, hier haben wir eine Metropole, hier haben wir eine Hauptstadt, hier haben wir eine der Puls des Lebens, so da kann eigentlich nichts anderes passieren, als dass wirklich so der Wert unserer Immobilien steigt und da muss man jetzt investieren und so aber dann halt nicht raffen, dass Berlin so die Ausnahme der Regel ist.
Das glaube ich. Ich glaube nicht, dass Berlin die Ausnahme ist. Also ich sage nicht, dass Berlin irgendwie noch wirtschaftlich sonst wie stark wird, aber ich glaube, dass so diese Verstädterung, die du gerade beschrieben hast, die halt weltweit stattfindet, die findet in Deutschland auch statt und die findet auch in Berlin statt. Und das ist halt, selbst wenn es muss ja nicht so sein, dass die Immobilie unfassbar viel wert wird, aber es ist ja schon, wenn sie hinreichend viel mehr wert wird, als sie jetzt wert ist, ist das ja schon total ausreichend. Und selbst wenn andere städtische Regionen in Deutschland mehr zulegen, ich glaube, Berlin wird weiterhin größer werden oder diese Stadtgebiete werden auf jeden Fall größer werden. Ja, die Leute werden halt weiterhin aus Brandenburg und anderen ländlichen Regionen eher wegziehen und mehr in die Städte ziehen. Das ist das eine. Und das andere ist, dass, ich weiß nicht, also will man denn, dass das Berlin so dieses irgendwie nichts Richtiges bleibt? Also ist das denn so?
Ja, mir geht das auch auf den Sack, ich muss ganz ehrlich sagen. Also diese arm, aber sexy Verpeiltheit von Berlin. Ich sag mal so, die ist halt irgendwann auch nicht mehr sexy, ne?
Ja, das ist halt jetzt verglichen mit einer Person, die irgendwann in ihren 20ern davon leben kann, dass sie oder damit doch ganz gut durchkommt, dass sie hübsch ist und sonst nicht viel. Und irgendwann hat sich das halt mit dem Hübsch erledigt. Und
Moment, willst du jetzt auf mich anspielen? Oder?
Eigentlich auf mich. Eigentlich auf mich.
Okay.
Eigentlich bin ich ja alles, was ich bin ich nur wegen meiner außergewöhnlichen Schönheit. Und
früher war ich arm, aber sexy, jetzt bin ich nur noch arm.
Genau. Und ich habe und so die letzten Male, als ich in Berlin war, hatte ich immer so ein bisschen dieses, ja, natürlich, ich liebe Berlin nach wie vor und es ist eine tolle Stadt, aber so dieser, eigentlich zehrt Berlin immer noch von diesem Nach-Mauerfall-Flair. Und der ist langsam weg, habe ich so das Gefühl.
Da gab es einen schönen Artikel von so einem Typen, ich glaube, ein Amerikaner oder so, der irgendwie lange in Berlin gelebt hat und der jetzt nach Brüssel zieht, weil er ist irgendwie politischer Reporter bei Politico oder so.
Mhm.
Jedenfalls hat er einen Blogartikel über Berlin geschrieben und er hat das so schön zusammengefasst. Er meint so, Berlin is where the ambitions go to die. Und da hat er noch verschiedene andere schöne Sprüche drin. Also, es war so, der hat eine schöne Abrechnung mit Berlin gemacht.
Okay, krass.
Wo er genau solche Sachen auch anspricht. Also, dass halt so Berlin, irgendwie die Leute kriegen hier irgendwie so einen Arsch nicht hoch halt, ne? Irgendwie erkennt halt ganz viele Leute, die irgendwie so alle immer irgendwie ein Projekt haben, aber im Endeffekt ist alles immer irgendwie so. Im Endeffekt ist es am Ende dann egal, ob da irgendwas draus wird oder ob da irgendwie Geld mit verdient wird, weil es kostet ja eh nichts. Man wohnt ja günstig und deswegen fehlt hier irgendwie auch der Druck, überhaupt irgendwas Richtiges zu machen. So.
Ja, finde ich bis zu einem gewissen Grad auch okay. Finde ich bis zu einem gewissen Grad auch okay, aber nichtsdestotrotz.
Das ist auch der Grund, warum ich hier bin. Also, sorry.
Weil du hier nicht den Arsch hochkriegen seit 2007.
So ein bisschen ist das so, ne? Das Problem ist, wenn man es so als Problem bezeichnen will, ich kriege ja mittlerweile so ein bisschen meinen Arsch hoch und je arschhochkriegiger ich bin, desto mehr geht mir Berlin auf den Sack. Weil,
ja, dann geh auch weg!
Nicht auf die Reihe kriegen. Genau. Und dann muss ich irgendwann so diesen arroganten Assi spielen und sagen so, ey,
ja,
ich hab's nicht gerafft.
Und das ist, ich weiß, ich mag Großstädte. Also es ist, das muss ich sagen, ich liebe hier San Francisco und so, und es ist eine tolle Stadt und es ist ganz großartig.
San Francisco eine Großstadt.
Ach, es fühlt sich nicht an wie eine Großstadt. Also rein von den Zahlen her ist es natürlich eine Großstadt. Also San Francisco hat.
Wie viel sind denn da überhaupt?
Gib mal einen Tipp.
Also ich hätte jetzt gesagt, irgendwie so 1 Million oder sowas.
750.000. Also schon.
Nicht mal, ja. Also
ja, ja, nicht mal 1 Million. Das wird natürlich alles dadurch ein bisschen ausgeglichen, dass hier eben San Francisco grenzt an Daly City, grenzt an South San Francisco, grenzt an die Bay Area, grenzt an, also es ist halt einfach eine riesen Region hier, wo in der ich glaube 8 Millionen Menschen leben oder irgendwie sowas in dem Dreh. Also die ganze Region ist schon riesig, aber es hat halt bis auf dieses bisschen Downtown, was ich furchtbar finde, wo halt dann richtig gleich nur Hochhäuser stehen und nur so Financial District und sowas, ist es halt ein relativ kleinstädtisch. Also gerade jetzt auch die Region, in der wir wohnen. Und man hat halt sehr viele von diesen kleinen San Francisco Häuschen, die kennt man ja auch, die sehen ja auch alle ganz süß aus, die halt massiv zu dieser ganzen Wohnungsknappheit beitragen, weil die sind halt so, wie sie sind. Aber es hat halt auch den Nachteil, dass du halt in Laufweite, was ich echt in Berlin immer toll fand, war halt, wie viel man in Laufweite hat. Und das ist mir auch in New York ganz krass aufgefallen, wo man in New York, du fällst aus der Wohnung raus und hast halt viele Restaurants in der Nähe, weil halt einfach eine hohe Dichte da ist, weil halt viele Leute da wohnen und darum ist ein hoher Bedarf an Restaurants und darum gibt es halt von allem viel. Und jetzt gibt es hier in San Francisco sehr, sehr gute Restaurants, ohne jede Frage, aber zum einen sind die relativ überlaufen, deutlich stärker, also ich habe so das Gefühl, dass die Latte, was überhaupt überlebensfähig ist in New York zum Beispiel, dramatisch höher war als hier. Zum anderen ist es aber auch so, dass man eigentlich nirgendwo so richtig hinlaufen kann. Sondern das ist, also wir haben so in Laufreichweite haben wir so vielleicht 3 Restaurants, 3, 4, ein paar mehr. Aber so 20 Minuten Fußweg oder sowas würde ich jetzt mal schätzen. Aber wenn wir halt in die Mission wollen oder so, wo das Leben brennt, dann müssen wir halt immer gleich entweder mit dem Auto fahren oder mit dem Lift fahren. Und so dieses einfach zum Essen spazieren können ist halt sowas, das hat man hier nur relativ selten. Und du bist halt überhaupt sehr stark aufs Auto angewiesen, weil der öffentliche Nahverkehr ist halt nicht geil und Radfahren ist leider, habe ich mir leider total abgewöhnt wegen der Berge. Wir wohnen hier halt auf dem Berg und das ist, ich komme hier jedes Mal, ich bin sowieso ein bisschen aus der Puste gewesen schon vorher, aber vorher haben wir halt im Tal gewohnt, da bin ich halt öfters mal noch irgendwo mit dem Rad hingefahren, aber jetzt ist das total weg, seitdem wir hier auf dem Berg wohnen. Und das ist, also Berlin, San Francisco ist eigentlich ein Kaff, ein ziemliches. Und ich finde, das ist sowas, ist mir aufgefallen ist, das war, als ich in L.A. war das so, okay, eine Großstadt. Ja, ich habe es vermisst. Und das war in New York jetzt auch ganz stark. Und das ist was ich auch immer in Berlin jedes Mal wieder hatte. Oh, Großstadt. Oh, ist schon irgendwie mein Ding. My people. Ich finde, das war in New York, fand ich das so geil. Ich habe neulich mal einen Artikel darüber gelesen. Und das ist mir auch so aufgefallen, wie krass das eigentlich ist. Was es eigentlich für eine soziale Errungenschaft ist. Also ich meine, was für eine soziale Entwicklung, dass du in einer überfüllten U-Bahn 5 Zentimeter neben einer anderen Person stehst oder sie sogar berührst und man sich komplett ignoriert, als ob die andere Person nicht existieren würde. Das muss man erstmal sozial hinkriegen. Sperr mal ein paar Urmenschen auf so einer engen Fläche ein. Und in der New Yorker U-Bahn hast du es halt ständig. Du stehst halt irgendwie da, hältst dein Telefon vors Gesicht und tust so, als ob der Rest nicht, der Welt nicht existieren würde. Und das ist jetzt nicht das geilste Gefühl der Welt, ohne jede Frage. Ich möchte das jetzt nicht stilisieren, aber die soziale Entwicklung, da erstmal hinzukommen, das ist der Höhepunkt der Evolution.
Oh Max, du bist so romantisch.
Das ist der Höhepunkt, aber stell dir das mal vor, ich meine, guck mal, Menschen, die ja, ich kann das nicht ab, wenn diese Menschen, also ich meine, wie viele unserer Probleme entstehen nur dadurch, dass Menschen ins gleiche Land kommen wollen oder sowas. Und da haben wir Menschen, die in deinem Privatbereich massiv rumstehen und du nimmst es einfach.
Du atmest ihren Ausatemluft.
Und tust ein. So, als würden sie nicht existieren. Das muss man erstmal hinkriegen. Das ist Zivilisation. Und wo ich dann auch so ein bisschen dachte, so, my people. Also das ist, ja, das ist, Also ich liebe San Francisco und gerade landschaftlich ist es sehr schön und so weiter und so fort, aber man könnte hier einiges besser machen. Und man würde dafür sicherlich auch einiges aufgeben. Es ist niemals ohne Kompromisse. Also wie gesagt, diese kleinen Einfamilienhäuschen mit den immer vorhandenen, aber doch nie genutzten Gärtchen und sowas, das ist schon irgendwie, das ist ja alles auch sehr pretty und sehr hübsch und sehr cute und so und alles auch toll und jeder liebt es, auch absolut zu Recht, weil es ist auch toll, aber du kaufst ja halt auch einen Haufen Nachteile mit ein, die man vielleicht nicht so auf Anhieb sieht, aber die halt in einer echten Großstadt dann nicht ganz so dramatisch sind. Und Wachstum, Infrastruktur ist zum Entwicklung einer Stadt extrem wichtig. Und je älter ich mehr werde, desto toller finde ich Infrastruktur. Ich kann das.
Die einfachen Dinge.
Die so einfach sind die gar nicht. Die sind gar nicht einfach.
Ja, genau. Man merkt, genau, das ist der Punkt. Also ich glaube, du hast vielleicht recht, das hat was mit dem Alter zu tun. Aber Infrastruktur zeichnet sich ja dadurch aus, dass man sie eigentlich gar nicht wahrnimmt, ne? Ja. Sondern eigentlich ist nur das Infrastruktur, was du gar nicht so richtig auf dem Schirm hast, ja, so
Müllabfuhr.
Die Straße, auf der du gehst, das ist irgendwie das Telefon, das du nutzt, das Internet. Also Infrastruktur wird erst dann sichtbar, wenn sie nicht funktioniert, ne? Also wenn das Internet ausfällt, wenn die Straße gesperrt ist und so weiter und so fort, dann ist, wann du dir deiner der Infrastruktur bewusst wirst, ist, wenn sie nicht funktioniert. Und ich glaube, dass deswegen braucht es auch so einen Reifungsprozess, das wirklich wertzuschätzen, ne? Also so wirklich so ein, weil das wirklich so einen bewussten Akt erfordert, zu sagen, warum funktionieren eigentlich Dinge, ne? Also nicht nur irgendwie sozusagen von dieser Anspruchshaltung heraus zu sagen, so, warum funktioniert XY nicht, ja, ne? Das ist das Unreflektierte eigentlich, sondern warum funktioniert überhaupt irgendetwas?
Wie,
ja?
wie kann
das
es?
Ja, das finde ich auch so. Es gab so Niklas Luhmann, der ist ja jetzt gerade 90, also wäre jetzt gerade 90 geworden. Und da gab es wieder natürlich viele Texte über Niklas Luhmann. Und das fand ich sehr schön von Norbert Bolz in der NZZ war das irgendwie, in der NZZ schön dargestellt. So ein schönes Porträt von Luhmann geschrieben. Ich kann Norbert Bolz normalerweise gar nicht leiden, aber da hat er einen schönen Text geschrieben. Jedenfalls halt dieses sich wundern, warum überhaupt Gesellschaft funktioniert.
Ja.
Also halt von der anderen Seite her zu gehen, nicht irgendwie zu sagen, so, ja, Gesellschaft gibt's halt und mal gucken, wie es funktioniert, sondern zu sagen so, hey, Moment mal, also dass das funktioniert, ist eigentlich erstmal total unwahrscheinlich, ja. Und wie wurde diese Unwahrscheinlichkeit reduziert, dass es dann doch funktioniert?
Das ist so simple Sachen. Habe ich so ein CGP Grey Video, so ein Video nochmal gesehen über die großen Pest und diese schlimmen Krankheiten, die regelmäßig mal Europa fast ausgelöscht haben und wie sich die Menschen dagegen geschützt haben, wie es dazu kommen konnte und so weiter und so fort. Und da tauchte irgendwie der Satz drin auf, dass ich glaube, dass Städte überhaupt erst, also früher, bis vor 150 Jahren, sind die Leute in Städten so schnell weggestorben, dass Städte sich überhaupt nur durch Zuzug von außen erhalten konnten. Also Städte waren so ungesund zum Leben, dass sie sich selber nicht mal erhalten konnten. Das heißt, dass nur dadurch, dass vom Land immer mehr Leute zugezogen sind, konnten Städte überhaupt wachsen. Ansonsten wären sie einfach ausgestorben, weil es so viele Krankheiten gab und die Hygiene so schlecht war. Und erst seit so kurzer Zeit haben wir überhaupt die Hygiene, um Städten überhaupt überleben zu können. Um überleben zu können. So langsam kommt das langsam. So Kanalisation und so. Solche grundlegenden Sachen. Und welche Entwicklung wir da in diesen letzten 100, 150, 200 Jahren gemacht haben. Dass mittlerweile die Menschen offensichtlich Städte als lebenswerter empfinden als das Land. Das ist schon echt irre. Und das sind halt total banale Sachen wie Kanalisation, wie öffentlicher Verkehr, wie Straßen, wie Müllabfuhr, wie Hygiene und sowas. So all diese Sachen, die für uns so selbstverständlich sind, weil wir tot wären, wenn es sie nicht mehr gäbe. Und wir massive Probleme hätten, wenn ein Teil davon ausfällt. Und das finde ich, und ich finde, Infrastruktur ist halt nicht nur, dass es da ist und es ist unfassbar teuer. Es ist immer unfassbar umstritten, unfassbar politisch, weil es so teuer ist und dauert immer ewig. Aber ich finde es trotzdem, ich bin großer Freund vom Ostkreuz-Blog. Das ist so ein Blog darüber, über den Baufortschritt am Ostkreuz. Und das finde ich zum Beispiel, das Ostkreuz finde ich sowas, das, da wird mal was gebaut für die nächsten 100 Jahre. Und man kann da am Detail sicherlich einiges hier und da und das hätte man besser machen können und das ist scheiße. Aber da war jemand bereit, und das ist dann sehr, sehr viel Geld, Milliarden in die Hand zu nehmen oder hunderte Millionen, um Infrastruktur zu schaffen, die, und das ist ja nur ein Tropfen auf den heißen Stein, das ist ja nur ein Bahnhof unter sehr, sehr vielen, sicherlich ein wichtiger Bahnhof, aber halt nur einer unter vielen, und den kann man jetzt dann auch mal für die nächsten 50, 100 Jahre so lassen. Und damit hat man was für auch für künftige Generationen gepackt. Und das finde ich irgendwie, das finde ich cool. In London entsteht gerade so eine neue U-Bahn-Linie mitten unter der Stadt durch. In New York ist gerade auch eine neue wichtige U-Bahn-Linie größtenteils fertig geworden. Auch die teuerste U-Bahn-Linie aller Zeiten, weil halt so viele so sauteure Gebäude oben drüber stehen und sowas. Und das finde ich ist, Infrastruktur ist komplett unterschätzt. Viel mehr. Deutschland sollte mehr Infrastruktur schaffen. Internetinfrastruktur, Netzwerkinfrastruktur. Das ist jetzt hier, ich kann ja mal ein bisschen hier Lokalpolitik. Erstens, unser Bürgermeister ist gestern überraschend verstorben. Dave Lee. Mit 65, also auch relativ jung.
Mein Beileid.
Ich wette, dass hier tatsächlich, also das ist so ein kleiner Dämpfer hier für die Gegend schon. Der war durchaus beliebt. Und hat sicherlich nicht alles richtig gemacht, hat sicherlich sehr, sehr viel falsch gemacht, aber und das nächste Ding ist, und ich glaube, das ist auch auf ihn zurückgeführt, dass hier San Francisco jetzt ein kommunales Internet aufbaut. Also kommunale Internetversorgung, so wie auch Strom und so dieses ganze Zeug. Und damit hier die Leute billig schnelles Internet kriegen. Und was sicherlich ewig dauern wird und viel zu lange und irgendwann wird es da sein und irgendwann nutzt es jeder und dann funktioniert es manchmal nicht und dann ist man sauer und sowas. Das ist Infrastruktur. Das ist halt so. Und das, worauf sonst keiner Bock hat, weil es zu teuer ist und zu kompliziert. Und aber es ist notwendig. Es ist, wir kommen nicht drum herum. Ja. Du bist ja fertig? Dann lass mich nochmal kurz. Du kommst ja hier in einen der heißesten Winter seit Jahren übrigens. Wenn du,
echt, ja? Ja. Das freut mich. Klimawandel hin oder her, aber das nehme ich mit.
Ja, das ist, hier ist die Luft auch gerade mal wieder schlechter. Wegen der Waldbrände. Die sind ja dann hoffentlich wieder vorbei, wenn du da bist. Mal gucken. Ob sie die wieder eingefeuert kriegen. Hier wird ja gerade, das ist echt auch so wegen Wohnungsbau, ne? Also es ist jetzt zum einen, es gibt ja halt die ganzen städtischen Probleme, die es sowieso gibt. Ich habe neulich, da macht man sich gar kein Bild von, Freunde von uns, die haben ein Haus gekauft und die probieren seit Ewigkeiten was an diesem Haus zu machen und die kriegen halt keine Handwerker. Weil halt Handwerker in diesem Staat so begehrt sind, weil halt überall gebaut wird, weil halt so viel Nachholbedarf besteht. Dann gab es ja hier gerade in Sonoma und Santa Rosa und so gab es ja diese riesen Waldbrände, wo ja tausende Häuser abgebrannt sind, die jetzt alle wieder aufgebaut werden müssen. Dafür werden Handwerker gebraucht. Ich hab gehört, dass du als Handwerker hier wohl in der Region, wenn du gerade, also es gibt diese ganzen Entrepreneur-Visa, die gerade rauskommen. Die werden zu einem nicht unerheblichen Teil an Handwerker vergeben, die dann hier ihre Handwerksfirmen gründen. Es gibt ein, in Oakland drüben, auf der anderen Bay-Seite, hat gerade eine große Handwerksfirma ein Hotel aufgekauft, damit sie ihre ganzen Handwerker, die sie aus dem Rest des Landes einfliegen, unterbringen können, während die hier alle bauen, weil das ist die billigste Methode, sie unterzubringen, dass man mal eben ein Hotel kauft. Und als Handwerker, wenn du, also mit 9 to 5 nicht, aber wenn du als Handwerker bereit bist reinzuhauen, kannst du wohl zurzeit locker 300.000 im Jahr machen.
Also iOS oder Holzverarbeitung, da seid ihr richtig.
Ich würde sagen, im Augenblick eher Holzverarbeitung als iOS. Okay. Und ja, das boomt gerade so unfassbar und was ja auch L.A. brennt gerade ab, hier ist schon alles abgebrannt und und Trump hat sich noch nicht einmal zu geäußert, weil trifft ja nur Demokraten. Das ist sowas, was mich echt sein Schweigen zu dem Thema, das ist echt das Krasseste.
Muslims und Demokraten, das ist da, wo er immer dann schweigt.
Ja.
Ja.
Und das, so Noma und Napa, die sind ja gar nicht so demokratisch. Das sind ja eher Regionen, wo durchaus die Republikaner auch gewinnen. Aber das kapiert Trump halt nicht. Ja.
Vielleicht nicht wichtig genug.
Naja. Habe ich viel gequatscht.
Max, ich bin ein bisschen müde, muss ich sagen.
Okay.
Aber es war wieder ein schönes Gespräch.
Sehr gut. Wie spät haben wir es denn bei euch jetzt? Kurz vor 11.
Das ist jetzt 21.47 Uhr.
Okay,
das geht eigentlich noch, aber ich bin
trotzdem
in den letzten Tagen ein bisschen noch müde und so. Genau.
Dann werden wir ja sehen, ob wir vor Weihnachten nochmal einen Podcast schaffen.
Ja, das wäre eigentlich ja nicht schlecht, ne? Also ich meine, ganz kurz, man könnte natürlich auch überlegen, ob man irgendwie einen Podcast nochmal auf dem Kongress an...
Genau, wollte ich gerade nochmal vorschlagen.
...leiert. Also da gibt es auf jeden Fall, es gibt diesmal kein Sendestudio, aber es gibt wohl Podcast-Tische,
okay,
wo man halt, wenn man sich anmeldet, entsprechend irgendwie was machen kann. Aber da hat man auch kein Publikum, glaube ich, so richtig. Und das ist wirklich wahrscheinlich, was ist da, brauchen wir nicht am Kongress machen. Ne?
Wir können ja mal gucken. Wir können ja einfach mal, kannst ja mal.
Also ich müsste es vorher anmelden, deswegen.
Ach, vorher schon anmelden, oh Gott.
Ja, habe ich so verstanden jetzt dabei. Ja.
Okay, schade. Naja,
ja, wenn wir sehen. Wir mal.
Auf jeden Fall, ja. Bevor du kommst, schaffen wir auf jeden Fall nochmal eine Sendung.
Das denke ich auch.
Sehr gut. Dann bis zum nächsten Mal, sage ich mal.
Alles klar.
Okay. Vielen Dank fürs Zuhören bis hierher. Ja. Oh, es fällt mir gerade auf, WMR 123 ist gerade, 123 die Folge.
123.
Oh. Na dann. Und nochmal vielen Dank für alle Spenden, für alles, was so kommt. Spendet gerne weiter. Michi braucht Geld für den Flug.
genau. Also ich habe auch noch mal weitere Spenden gekriegt.
What?
Also ab und zu kommt was rein über PayPal.
Ja. Was läuft denn da bei dir ab? Chat.
Ja, ich bin ein gefragter Typ.
Ach so.
Du kennst mich ja.
Nee, ich meine, im Hintergrund hört man so viel.
Ja, genau, deswegen. Irgendjemand schreibt mich gerade panisch an oder so.
Ah, okay. Um dir nochmal Spenden zu schicken.
Nee, um mir Star Wars zu gucken.
Ach so, ich habe noch nicht mal den letzten gesehen. Also den Rogue One hier. Ja, dann sage ich einfach mal bis zum nächsten Mal, oder?
Ja, bis zum nächsten Mal.
Genau. Ciao.
Tschüss.